Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich heute ganz besonders, denn wir sprechen über ein Thema, das uns wirklich alle betrifft, aber oft viel zu wenig Beachtung findet, und zwar ist das unsere Zahngesundheit. Denn ganz ehrlich, wie viele Mythen, Unsicherheiten und auch Halbwahrheiten kursieren rund um Zahnpflege, Zahnpasta, Zähneputzen. Und genau deshalb habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, um Licht ins Dunkle zu bringen. Und zwar ist das Zahnärztin Dr. Christine Arp. Wir sprechen unter anderem über die Rolle des Mundmikrobioms, den Einfluss von Ernährung, Lebensstil und Nahrungsergänzungsmitteln auf unsere Zähne und welche Zahnpflegeroutinen wirklich sinnvoll sind. Außerdem räumen wir auf mit den häufigsten Mythen, wie zum Beispiel, wie oft sollte man wirklich Zähne putzen? Sollte man direkt nach dem Essen Zähne putzen oder wann ist der optimale Zeitpunkt? Brauchen wir Mundspülungen? Welche Ursachen hat Mundgeruch? Wie gefährlich sind Zucker, Softdrinks, Alkohol, Rauchen oder auch der tägliche Kaffee eigentlich für unsere Zähne? Und wir gehen auch auf ästhetische Themen ein, wie Bleaching, Zähneknirschen bei Sportlern und klären die Frage, ob Produkte wie Kohlezahnpasta oder Whitening-Cremes halten, was sie versprechen. Also richtig viel spannender Input, praktische Tipps und ganz viel Klarheit in Sachen Zahngesundheit. Ich bin mir sicher, jede und jeder von euch kann etwas für sich mitnehmen und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du heute da bist, Christine. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Das Thema Zahngesundheit betrifft uns ja alle, kann man definitiv so sagen. Und gleichzeitig kursieren aber auch sehr viele Unsicherheiten oder auch Mythen rund um dieses Thema. Und da wollen wir heute so ein bisschen Klarheit reinbringen. Und ich würde aber sagen, zu Beginn stelle ich sehr, sehr gerne erst einmal vor bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Hallo Laura, ich freue mich auch sehr. Ich bin Christine Arp, ich bin Zahnärztin in Hamburg und bin auch habe einen Instagram-Account, der heißt Dr. Arp, und da educate ich jede Woche Menschen aus ganz Europa über ihre Zahngesundheit. Das heißt, wir besprechen Tools, sie schicken ihre Fragen und die Community ist extrem fit. Also ich glaube, genauso wie bei dir, ne? Du hast einfach auch eine tolle, treue Truppe. Ich auch, meine ist sehr, stellt coole Fragen und schickt mich halt auch immer wieder in die Science-Based Recherche rein. Also das heißt, alles, was wir da erzählen, ist wirklich recherchenbasiert, studienbasiert. Da ist nichts bei, wo ich so sage, das ziehe ich mir jetzt mal aus den Fingern. Und das ist für mich auch cool, weil die Zahnmedizin hat insgesamt über 10 Fachgebiete. Und der Unterschied ist so, ein Gynäkologe würde niemals Orthopädie oder Auge machen. Aber bei uns in der Zahnmedizin macht jeder Zahnarzt alles. Und das heißt natürlich, es gibt wahnsinnig viel Studien und Wissen und das macht mir Spaß. Und ich bin als Speaker unterwegs, um Frauen zu empowern im Thema. Also ich habe ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das heißt Longevity starts with oral health. Und das heißt für mich, dass Mundgesundheit so einen Impact auf Gesundheit, aber auch eben auf Longevity hat. Und das bringe ich vor allem ins Leben von Frauen, weil die oft viel weniger Zeit haben und viel zu viele Challenges am Start haben und macht das für die quasi handelbar. Und das mache ich auch in Bühnen und viel Unternehmen und das macht mir viel Spaß.
Klingt nach viel Abwechslung und ich finde, man merkt dir an, dass du all das wirklich mit großer Leidenschaft und viel Freude machst.
Ja, also mir macht das einfach, das Thema ist einfach toll, ne? Das ist einfach, wird nie langweilig, ne? Wir haben ja ganz viele Tools, how to do, ne? Wir haben aber auch ganz viele Sachen, wo kein Mensch drüber nachdenkt, dass das miteinander zusammenhängt oder nie einer so explizit drüber nachgedacht hat. Und deswegen ist es für mich auch eine Challenge, ein unsexy Thema, wo jeder sagt, oh, vom Zahnarzt habe ich echt Angst, zu sagen, nein, das ist total cool, das macht Spaß, das macht dir auch Spaß.
Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit einem Thema, das immer mehr in den Fokus rückt. Und zwar ist das das Mundmikrobiom. Warum ist hier wie auch beim Darmmikrobiom die Balance so entscheidend?
Wir haben, das Mundmikrobiom ist viel, viel kleiner als das Darmmikrobiom. Wir haben so 700 Tierchen, die da rumlaufen, ne? Also es sind so Bakterien, Viren, Pilze. Aber wir lernen zum Beispiel extrem, also, oder anders formuliert, man wusste ganz lange da gar nicht so richtig was von. Man wusste so ein Kariesbakterium, man wusste ein paar Bakterien, die Parodontitis, also Parodontose, ist eine Zahnfleischerkrankung, die das macht, aber sonst man hat sich eigentlich nicht so richtig mit dem Rest darum geschlagen, eher mit denen, die Krankheiten gemacht haben. Und dann hat man angefangen, in dem Rahmen mit dem Darmmikrobiom auch Proben vom Mundmikrobiom zu nehmen und hat dann festgestellt, da sind ja ganz coole Viecher drin. Und vor allem hat man die dann bei anderen Erkrankungen an ganz anderen Orten gefunden im Körper. Und dann hieß es lange, ja, ne, macht nichts. Und irgendwann hat man festgestellt in Studien, die sind schon richtig scheiße. Wenn das also eskaliert, macht dieses Mundmikrobiom also einen riesen Impact bei Verschlechterungen. Und da haben wir ganz, ganz viele Bereiche. Also es macht auf den ganzen Körper Entzündungen. Es triggert wirklich vom Gehirn angefangen. Also wir wissen, dass es diese Bakterien Plaques machen. Das hat jeder vielleicht schon mal so gehört in Gefäßen, ne, dass das Gefäße zumacht. Und das macht es eben auch im Gehirn. Und deswegen wissen wir heute ganz sicher, dass es bei Alzheimer mitmacht zum Beispiel. Wir wissen, dass wenn du ein schlechtes Mundmikrobiom hast, dass du eher mal eine Lungenentzündung kriegst. Wir wissen, dass du zum Beispiel, wenn du Magen- oder Verdauungsprobleme hast, so Reizdarm, ne, dass das alles, alle möglichen Erkrankungen, die entzündlich im Darmbereich sind, auch wie Morbus Crohn zum Beispiel, wer hätte denn daran bitte gedacht, dass das gepusht wird, und zwar auch nicht zu knapp, von diesen schlechten Mundmikrobiom-Bakterien, die es eben nur da gibt. Das heißt, wenn du die irgendwo anders findest, weißt du auch, okay, die kommen nur allein daher, die können nicht irgendwo anders reingekommen sein. Und der Mund ist der Eintritt in den Körper für alles Gute, aber auch alles Schlechte. Das heißt, ne, jeder Sportler weiß, er muss essen und trinken und versucht mit einer ausgewogenen Ernährung oder einer sehr speziellen Be Ernährung mit Supplements vielleicht noch arbeitend, wirklich den Körper gesund zu halten. Aber wir machen uns viel zu wenig Gedanken, was eigentlich in diesem Mund da passiert. Das ist ja nicht nur so Klappe auf, alles rein, Klappe zu und den Rest macht dann der Darm. Ne? Und wir wissen heute auch bei Frauen zum Beispiel, dass wenn die eine Parodontitis haben im Mund, also wirklich Zahnfleischprobleme, ist oft genetisch, dass die, wenn die schwanger sind, ein erhöhtes Frühgeburtenrisiko haben und auch ihre Kinder ein weniger, also ein geringeres Geburtsgewicht haben. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr multifaktoriell. Und wir wissen auch bei gesunden jungen Menschen, dass wenn sie eine Parodontitis haben, und das sehen wir gar nicht so selten, ne? Jetzt reden wir immer über Parodontitis und man denkt, boah, das ist ja so mehr die Erkrankung der Alten, ne? Hat vielleicht mal eine Oma gehabt, die hat mal einen Zahn verloren. Nein, 50% der 35-Jährigen haben das. Und ich meine, 35 mit 20, denke mal, 35 ist dann alt, aber ich bin 45, also irgendwie kommt man auch durch die Altersspanne durch. Das ist schon auch ein Thema, was man relativ zackig kriegt.
Definitiv. Also sehr komplex alles, aber auch wahnsinnig spannend und natürlich sehr, sehr wichtig. Deswegen sprechen wir auch heute darüber. Und was alles beeinflusst jetzt unser Mundmikrobiom, sowohl positiv als auch negativ?
Also das Mundmikrobiom an sich, das hast du. Das hast du in dem Moment, in dem du auf die Welt kommst, weil du Kontakt schon mit verschiedenen Oberflächen hast, ne? Also das fängt mit dem Kontakt zu den Eltern an, zu der Brust beim Stillen, zu einem Schnuller. Überall sind ja irgendwelche Viecher dran. Und da hast du sozusagen schon mal dein erstes Mikrobiom. Das richtig coole Mikrobiom, also das wir mehr oder minder so sozusagen die Base, die kriegst du in dem Moment, in dem du Zähne kriegst. Und das ist im 6. Monat, weil dieser Zahn ist nicht blitzblank glatt, sondern der ist rau. Das weiß man auch so, wenn man seine ersten Erwachsenenzähne mit 6 kriegt, dann sehen die manchmal so dunkler aus, weil die einfach noch total rau sind. Wir polieren uns die über die Nahrung und über das Putzen und was wir da so alles mitmachen, übers Leben glatt. Aber da haften sich das Mikrobiom wirklich an den Zahn ran. Und vor allem auch in diesem Bereich am Zahnfleisch, da ist so ein kleiner Graben, ne, wo das Zahnfleisch an den Zahn so rangeht. Da gehen die Bakterien vor allem rein. Das ist für uns eine ganz berühmte Markierung sozusagen, in der wir schon sehen, dass oben drüber Sauerstoff, ne, Spucke und so, da sind also eher die guten Bakterien. Aber wenn man eine Zahnfleischentzündung hat, also alles, was so unter das Zahnfleisch geht, das ist tatsächlich etwas, was auch sehr schnell kippt, weil die nicht so viel Sauerstoff haben oder wenig Sauerstoff bis gar keinen haben. Das sind also Anaerobia. Das kennt jeder, der mal einen Pickel hatte oder mal eine richtig fiese Entzündung. Das sind Anaerobia. Und die entern da eben das Gefäßsystem und nutzen das als eine Art Verkehrssystem und verteilen sich so überall. Und blöd sind die halt, wenn die sich da, das machen die Gott sei Dank nicht gleich. Und man kriegt sie relativ schnell wieder weg, weil der Mund hat eine ganz andere große Stärke. Und zwar ist der Mund nach Hirn und Herz Priorität 3 für den Körper. Deswegen tut dir auch selten was weh. Du erinnerst dich bestimmt mal, wenn du in so eine Pizza oder schön heißen Käse beißt und dann so eine Brandblase im Mund hast. Da hängt dir schön das Zahnfleisch wirklich in Fetzen runter. Das ist eine Verbrennung dritten Grades. Hättest du die an einer anderen Körperstelle, würdest du direkt die Notaufnahme aufsuchen. Wenn du das zum Beispiel abends gemacht hast, nur einmal rein, oh, richtig Schnude verbrannt. Nächsten Tag beim Tee oder Kaffee denkst du noch mal dran, aber danach den Tag nicht mehr. Das heißt, eine Verbrennung dritten Grades heilt innerhalb von 48 Stunden aus und das ist doch saugeil. Oder überleg mal, was für harte Sachen du isst, ne? Also ich meine, so ein Sauerteigbrot oder so, da sind ja richtig Kanten und Ecken dran. Da beißen wir rein, schlucken das runter und nichts passiert. Das heißt, unser Mund ist gleichzeitig ja ein Sinnesorgan, also schmeckt sehr viel, fühlt sehr viel, ne? Und gleichzeitig kann aber auch echt viel wegstecken. Und das macht es schon extrem spannend und hat eben deswegen auch sehr, sehr viel Regeneration, aber sehr viel auch Schutz. Das heißt, du hast ja, weißt du, die Gaumenmandel zum Beispiel, ne, wenn man Halsschmerzen hat, das ist eine riesen Verteidigungsbastion. Aber du hast eben in deinem Spucke, in deiner Spucke auch desinfizierende Sachen drin. Du hast so viel Verteidigungsmechanismen eben auch in deinem Mund und die sorgen eben auch dafür, dass das Mikrobiom schon grundsätzlich erstmal ganz gut dabei bleibt. Es kippt aber in dem Moment, indem die es gemütlich, nischig haben und sich einfach sozusagen vermehren können. So ein bisschen wie Schimmelpilz in der Fuge im Bad. So ist das da auch. Und diese Fuge, die ist auch da und die ist zwischen den Zähnen. Wir haben die Zahnzwischenräume, machen 40% der Zahnoberfläche aus. Deswegen, meine Follower kennen das. Deswegen sage ich mal, wenn ihr eine Motivation braucht für Zahnzwischenraumpflege, 40%. Das ist viel. Und da kleben die und die kleben sich ganz schnell so wirklich wie mit wie so eine Art Schleimfilm zusammen, der aber innerhalb von 2, 3 Tagen eben nicht mehr weggeht. Und die gehen ja schnell vorbei, 2, 3 Tage mal irgendeine Ecke mal nicht gekriegt. Und dann fangen die schon an, alle rechts und links neben sich zu killen und tatsächlich dann auf 40% auch schon mal eine Zahnfleischentzündung ja eben zu machen.
Und wenn wir jetzt über das Thema Zahngesundheit sprechen, dann kommen uns ja auch automatisch Dinge wie Koffein, Alkohol, Zucker und da gerade natürlich auch Softdrinks in den Kopf. Dinge, die viele leider regelmäßig konsumieren. Und das ist jetzt grundsätzlich für unsere Gesundheit definitiv nicht positiv und förderlich ist. Das denke ich, wissen gerade meine Zuhörerinnen und
Ich
Zuhörer.
glaube auch, die sind fit, ne?
Aber genau. Aber wie schlimm ist das jetzt für unsere Zähne? Wie können wir uns das vorstellen?
Also fangen wir vielleicht mal so mit Getränken an. Bei Kaffee habe ich extra für deine Community nochmal geresearched, was so los ist. Wir haben keine negativen Effekte von Kaffee im Mund. Was wir merken, ist die Verfärbung, die man vom Kaffee kriegt. Das heißt, wenn ihr da was tun wollt, dann einfach einen Schluck Wasser, ein Glas Wasser hinterher, ne? So wie der Italiener hinter seinem Kaffee nochmal ein kleines Wasserchen hinterher. Damit spült ihr es einfach gleich runter. Also da Kaffee kann ich sagen, das könnt ihr ganz beruhigt trinken. Da ist eher wichtig, dass ihr, wenn ihr was reintut, das ist der spannende Faktor. Also wenn ihr irgendeinen Süßstoff da reintut, Zucker zum Beispiel oder eine gesüßte Alternative, Milchalternative, das sind eher so Sachen, wo man gucken muss. Da ist aber auch immer die Dosis das Gift. Ja, also wenn du da morgens einen Schluck gesüßte Mandel- oder Hafermilch reinmachst, davon wirst du nicht gleich Löcher kriegen. Wenn du allerdings da 3 Teelöffel Zucker reinmachst, dann hat es schon einen Effekt. Das gleiche übrigens auch mit Xylitol. Also wer Zuckerersatzstoffe reinmacht, das macht keine Karies, aber das sorgt dafür, dass sich das Mikrobiom, hat man so Studien gefunden, auch verändert. Das heißt immer so die Masse, ne, macht eben doch was. Auch wenn es was Gutes ist, kann es dann auch in was anderes Chingen. Wenn wir über Tee reden, haben wir einfach zum Beispiel grüner Tee oder schwarzer Tee hat Fluorid drin. Das wissen viele auch nicht. Und auch so Fluorid drin, wie zum Beispiel in der Fluoridierung in Trinkwasser drin ist. Das heißt, so ein Liter fluoridiertes Trinkwasser ungefähr auch wie mit Tee zusammen, mit grünem Tee, weil der einfach, gab es einen schönen Podcast mit Alexandro, wo der Professor Zimmer erklärt hat, dass das eben auf den Böden ist. Ne? Das nimmt das Fluorid über die Vulkanböden zum Beispiel auch, die Teepflanze. Ne? So, alle, die mal in Tee in Asien waren, wissen, das wächst selten auf der grünen Wiese, sondern braucht eher sowas. Die zweite Sache, was meinst du noch? Alkohol, ne? Alkohol ist
Alkohol.
immer ein Problem. Ja? Alkohol desinfiziert einfach im großen Stil. Und das ist ein Problem, weil es eben auch antibakteriell im Mund ist. Und das Mikrobiom besteht nun mal aus Viren, Bakterien und Pilzen. Und die sind da einfach schon mal einmal abrasiert. Je höher prozentiger das Ganze ist, desto effizienter ist das Ganze auch. Da haben wir eher ein Problem, wenn es in Mundspülung ist. Da macht jetzt also ein Glas Champagner nichts. Ne? Da macht auch mal, also klar, das ruiniert man sich schon, wenn man so einen ganzen Abend Alkohol trinkt, ist das eine Desinfektion. Das ist nichts anderes. Aber da ist auch wieder die Dosis das Gift. Aber ich persönlich, also ich trinke sehr, sehr, sehr wenig Alkohol. Trinkst du als Sportlerin eigentlich Alkohol?
Auch sehr, sehr wenig. Also es wurde auch über die Jahre immer weniger, weil ich sagen muss, es schmeckt mir nicht mehr wirklich und es ist mir auch einfach nicht mehr so, wie soll ich sagen, es ist mir nicht mehr wert, den Tag danach nicht fit zu sein.
Ja,
Also
genau.
lieber bin ich fit, als dass ich da einen Abend habe, wo ich vielleicht zu viel trinke. Da haben
Es
sich
geht auch anders
irgendwie.
noch, wenn du älter bist. Das ist auch
Ja.
faszinierend, wenn du älter wirst. Aber ich habe eine Studie gemacht zu Silvester, habe ich mal eine Research gemacht. Und zwar, es ist tatsächlich so, dass du auch, viele denken ja, ich komme vom Land, ne? Wenn man da jedes Wochenende feiern geht, dann geht es irgendwie einem besser, weil man ja sozusagen im Training ist. Aber die Studienlage ist ganz klar, auch wenn du im Training bist, im Sinne von regelmäßig trinken, dein Hangover wird immer härter dadurch. Das fand ich auch ganz spannend mal. Und ich kann sagen, so mit 45, ich merke echt, je älter ich werde, desto weniger vertrage ich auch einfach. Aber ich finde, das Coole an euch ist einfach, je gesünder die Community und das Leben ist und je jünger, desto weniger trinken die auch. Wenn ich zum Beispiel ein Geschäftsessen habe und ich sage, ich trinke nicht, ich trinke keinen Alkohol, dann ist es immer so, oh, ah, Mensch, oh, was willst du denn? Ach, nicht wirklich, doch noch ein Glas? Und das ist schon, ich finde das schon special, dass also für mich ist es oft schwerer, nicht, also das Nicht-Trinken durchzuziehen sozusagen, weil das Außenfeld einfach so was macht, ne? Aber zum Alkohol, also Mundspülung ist einfach bei uns das Thema. Dass, wenn da Alkohol drin ist, das tut tatsächlich was im Mund und verändert die Mundschleimhaut, die wird halt ausgetrocknet. Und dann haben wir das Problem, dass wir wirklich gesehen haben, dass damit die Zellerneuerung andauernd angeschmissen wird und damit die Fehlerrate auch steigt, weil da ja immer wieder was draufkommt und damit auch der Mundhöhlenkrebs und Zungengrundkrebs vorangeht, ja. Deswegen sind wir keine großen Freunde in der Medizin von alkoholhaltigen Mundspülungen. Und das ist auch ganz interessant. Es gibt auch Präparate, wo man es gar nicht so sieht. Also es gibt selbst in gewissen Ölpräparaten, die mit Alkohol dann konserviert werden, wenn da so Kräuter drin sind. Das heißt wirklich bei allem, was man sich irgendwie in den Mund als Pflegeprodukt steckt und kippt und spült, bitte einmal den Blick drauf, ob da ein Alkohol drin ist.
Ja, sehr gut. Und vielleicht noch, wenn wir noch bei diesem Bereich sind, das Thema Rauchen.
Ja,
Also auch
Rauchen,
das mit unseren Zähnen.
das hat halt, also wir alle kennen das, diese schwarzen Belege, das sind ja kleine Teersachen, die eingebrannt werden, deswegen kriegt man die auch nicht runtergeputzt. Das kriegen wir auch in der Zahnreinigung nur mit hartem also wir müssen wirklich polieren und so einen Salzstrahler rauf machen, so eine Art Kärcher, ne, der das dann einmal so runterholt. Das macht genau dasselbe. Ne? Nikotin hat einen anderen Effekt, es macht die Gefäße im Mund eng. Und die Mundschleimhaut ist rot, weil sie so gut durchblutet ist. Das heißt, wenn du rauchst, werden diese Endgefäße, also das heißt, du hast ja große Gefäße, ne, am Hals, aber die werden ja immer feiner. Und im Mund sind die halt ganz, 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 ganz fein. Und die gehen zu. Und das hat zwei Folgen. Das sind ja Transportbahnen. Das heißt, die Abwehr kommt nicht mehr hin. Wenn du rauchst und wir haben also Bakterien, dann vermehren die sich richtig, richtig toll. Das finden die mega, weil niemand killt sie und es gibt auch keinen Reparaturstoff, der rankommt. Das heißt, der Schaden nimmt immer mehr zu und für sie wird es immer gemütlicher, weil die leben ja an diesem Schaden, den sie machen. Und deswegen ist Rauchen tatsächlich in vielerlei Hinsicht schlecht. Und das siehst du auch, Patienten haben oft kein Zahnfleischbluten. Die haben eine richtig schlimme Parodontose. also wirklich, wo die Bakterien den Knochen schon anfangen wegzufressen, übertragenen Sinne, dann die haben keine Zahnfleischbluten zum Beispiel. Weil diese Schutzmechanismen, wenn die dann aufhören zu rauchen, dann blutet auf einmal monstermäßig das Zahnfleisch. Und was wir auch gesehen haben, seit der Legalisierung des Kiffens, haben wir in der Zahnmedizin ganz andere Probleme, nämlich Kiffen sorgt dafür, dass die Schmerzrezeptoren sich verändern. Das heißt, die Narkosemittel wirken nicht so gut. Deswegen ist das auch immer ratsam zu sagen, wer das macht, sollte das beim Zahnarzt sagen und nicht sagen, du mach ich nicht. Und das Zweite ist, ja echt, oh, ich sage auch mal, ich bin nicht eure Mutter, ihr Süßen. Ich bin dafür da, dass eure Beine, dass die Schmerzen weg sind, aber ihr müsst ja auch mit mir reden, sonst kann ich euch nicht helfen. Und wir sehen allerdings auch, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen unter Kiffen, je mehr und je regelmäßiger. Da gibt es die ersten Studien, die laufen. Deswegen hat ja zum Beispiel Thailand die Legalisierung auch zurückgenommen, weil sie gesehen haben, das Kiffen wird immer jünger. Und hat auch da durchaus Folgen, die eben nicht nur so ein bisschen Kiffen sind. Und du isst einfach anders. In dem Moment, in dem du etwas rauchst, änderst du dein Essverhalten. Ne? Du isst viel mehr hochkalorisch. Und das hat natürlich dann auch Folgen für den Mund. Und ich weiß nicht, wer bekifft jetzt richtig geil Zähne putzt, aber ich würde mal behaupten, da gibt es andere Sachen, die dann eine Priorität haben.
Ja. Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die Ernährung. Wie sieht's denn aus mit der Ernährung, aber auch dem Thema Sport? Weil Sport und Bewegung hat ja so gesehen für sämtliche Bereiche in unserem Leben positiven Impact. Und welche Rolle spielt jetzt aber Sport oder welche Auswirkungen kann Sport und auch die Ernährung und gewisse Nährstoffe auf unsere Zahngesundheit haben?
Da gibt es ganz, ganz, es gibt nicht so wahnsinnig viele Studien, aber die Studien, die draußen sind, sind sehr cool, weil sie immer mit Leistungssportlern gemacht wurden. Und da kann man das hervorragend runterbrechen fürs allgemeine Leben sozusagen. Was du gerade genau richtig machst, Sportler trinken immer viel. Das ist immer super, ja? We love. Hydration im Mund ist toll, es ist alles schön nass, weil dadurch lebt das Ganze. Es ist ja ein Feuchtgebiet und das muss einfach nass gehalten werden und damit spülst du einfach viel, viel durch. Und wenn du eben isst, dann sinkt dein pH-Wert. Vor allem, wenn du Kohlenhydrate isst, was ja die meisten Sportler auch machen, um Energie reinzukriegen. Dann, oder Früchte, ne, hast du ja Fruchtsäuren, dann verdünnst du die einfach, weil der pH-Wert durch Säuren fällt. Und ab 5,5, wir haben normal 7 im Mund, 5,5 ist also nicht so wahnsinnig weit weg, fängt es schon an, dass die Mineralien aus dem Zahnschmelz rausgelöst werden. Und der wird quasi weich. Und wenn du Bakterien dann da hast, die werden durch die Kohlenhydrate gefüttert und machen dann Milchsäure, eben auch eine Säure, die exakt den gleichen Effekt hat. Und damit kriegst du eben auch Löcher. Also das eine ist die sogenannte Erosion, ne? Das heißt, wir sehen bei Sportlern, die zum Beispiel auch, also viel Obst, oder bei Menschen generell, die viel Obst essen, vor allem Obstsäfte sind zum Beispiel deswegen in der Medizin, in der Zahnmedizin auch nicht so gern gesehen, weil die wirklich den Zahnschmelz wegätzen und zwar unwiederbringlich wegätzen. Deswegen viele, die viel Obst essen und empfindliche Zähne haben, müssen darüber unbedingt nachdenken. Das andere ist aber auch, dass man festgestellt hat, dass viele Sportler Energy Drinks trinken und da sind vor allem die, die eben nicht mehr nur mal so um den Block rennen, aber auch keine Profis sind, aber schon ernsthaft Wettkämpfe machen. Da sind einige 60% trinken Energy Drinks. Und wenn ich so eine Zahnfee hätte, die sagen würde, okay, was würdest du dir wünschen, wenn etwas weniger da wäre, dann wären das garantiert Energy und Softdrinks. Weil da ist einfach, die haben einen sehr schlechten pH-Wert, 1,5. Das ist also vergleichbar mit einer Magensäure. Und du weißt, was deine Magensäure kann, ne? Alles, was du da an Essen reinkippst, ist in relativ kurzer Zeit ein Brei. Und das macht das natürlich im Mund auch. Und da ist oft auch Zucker drin. Und das ist bei Sportlern ein Problem, wenn die diese hochkalorischen Sportlerdrinks trinken. Da ist viel Zeug, weil ihr wollt ja Kalorien damit reinholen. Ne? Wenn ihr da auf dem Fahrrad sitzt und den lange Strecken fahrt, dann wollt ihr da nicht Wasser mit ein bisschen Zitrone drin haben, sondern ihr wollt beigehen und Kalorien reinbringen. Und das ist ja auch der Effekt. Aber das muss euch eben klar sein, dass das was mit eurem Mund macht. Und ja, deswegen haben die Sportler tatsächlich oft sehr schlechte Zähne. Und mittlerweile hat man festgestellt, dass man hat zum Beispiel, ne, bei Olympia untersucht, dass der meiste Arztbesuchsgrund waren Wettbewerbs- und trainingsbedingte Verletzungen. Aber direkt danach kam tatsächlich die Zahnsachen, weil die Sportler keine Zeit hatten, sich um ihre Löcher zu kümmern, aber dann so einen großen Impact hatten, dass sie auch nicht mehr schmerzfrei dran teilnehmen konnten. Da, also das war schon, es gibt richtig Studien, wo du siehst, dass halbe also Nationalmannschaften zum Zahnarzt mussten, um schmerzfrei zu performen zu können. Und jeder, der mal Zahnschmerzen hat, der weiß, das ist schwer zu betäuben, wenn die richtig eskaliert sind, da hilft auch kein Schmerzmittel mehr. Und wenn du dann natürlich Wettkämpfe oder Performance liefern musst, dann wird das schwierig. Und deswegen, die Sportler müssen einfach diese Mundgesundheit mit fest in ihren Routineplan, mit ihren Besuchen reinbringen, weil die eben ein Risiko haben durch ihre Ernährung und ihr atmet einfach sehr viel durch den Mund. Dadurch wird er trocken und dann haben wir eben diese Abwehr, Reinigungsfunktion, Verdünnungsfunktion, einfach alles nicht mehr. Das nächste, was man weiß, ist, Sportler, zum Beispiel Kraftsportler, weiß man, dass wenn die, je länger die trainieren, dass die öfter Zahnschäden zum Beispiel haben. Also alle, die einen Sport machen, wo sie die Zähne zusammenbeißen, weil sie sich an einem Reck hochziehen, Gewichte in irgendeiner Form hochstemmen, die beißen die Zähne zusammen und trainieren ihren Kaumuskel. Der kann aber so schon richtig viel. Der kann so schon 100 Kilo. Also man kann jemanden ganz getrost den Finger abbeißen. Dafür müsste man sich noch nicht mal so richtig doll anstrengen. Gott sei Dank haben wir ethische Grenzen, die das verhindern. Aber dein Muskel kann, also der Kaumuskel ist der stärkste Muskel an deinem Körper. Und jetzt weißt du, was du für deine ganzen anderen Muskeln richtig tust. Den trainierst du jeden Tag einfach so. Und durch dieses Zähnezusammenbeißen beim Bodybuilding ist das tatsächlich so, dass die sich dann auch Sachen abfetzen und abbrechen. Und wenn sie nachts knirschen, dann natürlich auch nochmal so richtig was auf die Bahn bringen und sich da auch wirklich gesunde Zähne durchbrechen können. Also die können schon einiges. Und das ist zum Beispiel auch so ein Sportlerthema, dass man da drauf guckt, wer hat welche Sportart, wer macht auch als Hobby welche Sportart und ist es vielleicht gut, dem mal sowas reinzutun.
So eine
Gleichzeitig,
Zahnschiene, oder die das dann schützt, ja.
ja. Aber es gibt eben auch High-Performance-Schienen. Das machen manche Spezialisten. Es gibt ja auch unter uns Sportzahnmediziner, richtig, die Spezialschienen einbauen, dass man damit sogar noch kleine, so wenn es so richtig wild wird, im Profisport auch noch so kleine Verbesserungen in der Leistung mit dazu bringen kann und gleichzeitig einen Schutz hat. Also es ist auch ganz cool. Man kann immer, ne, es kann immer böse sein, aber es kann auch gut sein. Und ja, aber das sind so die Challenges der Sportler. Und was man auch natürlich bei euch hat, ist, viele Sportler oder viele Menschen, die viel Sport treiben, haben spezielle Diäten. Und man hat festgestellt, gab es eine coole Studie zu CrossFit-Sportlern. Die hat man untersucht in einem Lager, wo eine Truppe anders gegessen hat als die andere. Also alle hatten die gleichen Höhenverhältnisse und Trainingsbedingungen, auch den gleichen Fitnesslevel war eine Truppe. Und dann haben wir festgestellt, die haben Low Carb und High Fat gegessen und die haben sich augenscheinlich dadurch ein Bakterium im Mund zerstört, nämlich das Nitrat zu Nitrit macht. Das ist jetzt erstmal unsexy. Wer sich mit Ernährung auseinandersetzt, weiß, Nitrat ist in Rote Beete zum Beispiel oder in Blattgemüse. Und das brauchst du, damit deine Gefäße geschmeidig waren. Und da hat man relativ schnell gemerkt, dass die innerhalb von wenigen Tagen eine schlechtere Sauerstoffnutzung hatten. Also man hat an deren Leistung gesehen, dass die sich diese Bakterien da weggefummelt haben, sozusagen weggegessen haben, die sind einfach verhungert. Und das Gleiche machst du eben auch mit Mundspülungen, ne? Das kannst du, wenn da Chlorhexidin drin ist, kannst du dir diese Bakterien eben auch mit einer Mundspülung wegmachen. Und deswegen sagen wir mal, bitte passt auf, ne? Mit so Spülungen. Das ist nichts für Daily Use. Das ist was, wenn man wirklich eine Erkrankung hat, für wie Nasenspray sozusagen, muss man das sehen. Aber deswegen kann man mit den richtigen Bakterien Leistung, Performance hochdrehen, aber eben auch runterdrehen. Und da ist es immer wichtig, dass man als Sportler darauf achtet, habe ich eine Ausgewogenheit, ne? Bin ich nicht zu kohlenhydratlastig? Das ist nicht schlimm, wenn ihr erstmal eine gewisse Zeit habt. Aber wer wirklich Leistungssportler ist, der isst schon viele Kohlenhydrate, um die Leistung da auf die Bahn zu bringen.
Und die sollten dann besonders eben auf ihre Zahnpflege achten.
Ja, die müssen geil putzen.
Sollte ja jeder, aber ja, was du uns
Ja.
jetzt eben gerade berichtet hast, das heißt eben, dass gerade Leistungssportler und wenn man da eben auch wirklich so eine Leistungssportler-Ernährung hat, auch vielleicht mit Gels und die Drinks, die du jetzt genannt hast, dass man dann eben wirklich besonders drauf achtet. Und da habe ich jetzt auch ein paar Fragen an dich zur richtigen Zahnpflege, weil, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, gibt es ja da viele Mythen, aber auch viele Fakten, viele Unsicherheiten. Und das sind so ein paar kurze Fragen, also wenn möglich, auch gerne einfach kurz beantworten, aber ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, also einfach im Rahmen deiner Möglichkeiten. Wie oft sollte man Zähne putzen?
Es kommt nicht auf das oft an, sondern auf die Dauer. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, man putzt einmal Zähne am Tag, man müsste halt wirklich alles sauber haben und das ist immer so die Challenge, deswegen sagt man, und wenn man so fragt, ja, wann sollte dieses eine Mal sein? Abends. Weil du abends, wenn du schläfst, geht die Spuckeproduktion runter. Der Körper fährt ja tatsächlich alles runter, um in die Regeneration zu kommen. Und wir alle atmen unsexy durch den Mund, ne? Und deswegen ist das aber trocken in der Bude. Und wenn dann da Bakterien sind, die halt in ihren Nischen arbeiten können, dann vermehren die sich. Das merkt man ja auch morgens, wenn man aufsteht, dass man einfach so einen Pilz zum Pelz drauf hat. Und so denkt, oh, scheiße. Ne? Deswegen putzen die meisten ja auch freiwillig morgens Zähne, weil sie einfach, ne, schlechten Mundgeruch haben, richtig die Bakterien auf der Zunge, die Schwefelbakterien haben da mal alles gegeben und deswegen macht man morgens schon mal vor, also ich persönlich putze freiwillig morgens Zähne, aber wenn du mich jetzt nach Notwendigkeit fragst, einmal am Tag abends richtig toll und das ist jeder unterschiedlich. Es gibt da ja diese Anfärbesachen, die man da drauf machen kann, das ist auch ganz cool tatsächlich, um sich mal selber einmal zu checken. Um zu gucken, was kann, wo habe ich da noch Ecken? Weil am Ende geht es darum, es gibt Leute, die schaffen das in 2 Minuten super gut. Das liegt ja daran, wie stehen deine Zähne. Nicht? Einer, der so eine Zähne hat, wird es schwerer haben als einer, der so eine Zähne hat. Einer, der glatte Zähne hat, wird es leichter haben als einer, der so 1000 Rillen hat. Und einer, der irgendwie nur 12 Zähne hat, hat es leichter als einer, der 28 hat. Und da oder noch eine Zahnspange drin oder noch ein Retainer. Da hast du natürlich echt Challenges und da geht es um die Technik. Und die meisten putzen falsch in der Technik und geben sich total Mühe, aber schrubben sich dann eben das Zahnfleisch runter oder den Zahn, können ja wirklich auch den Zahn runterschrubben, wenn du die falsche Zahnbürste hast oder die falsche Zahnhärte. Deswegen sind wir Zahnärzte immer so, dass wir sagen, bitte putz elektrisch, weil das Ding bewegt sich alleine, schafft also richtig viel. Die haben Anpresssensoren, womit man einfach nicht so viel Druck draufbringen kann. Und dann geht es noch um die Zahnpasta. Da sollten einfach nicht so viele Schleifstoffe drin sein. Und das ist aber im Moment echt schwer rauszukriegen, weil der RDA-Wert, der sagt, wie viel da runtergenommen wird, zum Beispiel so bei Bleaching-Zahnpasten, ne? Können wir nochmal drüber reden, wie die so wirken nachher. Aber da muss man halt gucken, habe ich eine Zahnpasta, die einfach viel runterputzt oder eine, die wirklich wenig runterputzt, dann das macht auch einen entscheidenden Faktor auf dem, ob es gut ist oder ob es mehr ein Schaden ist.
Mhm. Und bei der Zahnpasta, woher weiß ich jetzt, ob es die richtige ist? Und vielleicht da auch kurz das Thema mit oder ohne Fluorid.
Die richtige Zahnpasta, das ist wirklich schwer, weil wir einen riesigen Markt haben. Ne? Jeder, der mal vor so einem Zahnpasta-Regal steht und mal zählt, wie viele da so drin sind, das sind ja unzählige. Und jeder hat da auch ein anderes Bedürfnis. Es gibt von der Universalzahnpasta, den du und ich nehmen können, gibt es genauso wie Sensitive-Zahnpasten. Die finde ich immer gut, weil die wenig Abrieb haben. Also die putzen runter, aber schrubben keinen Zahn runter. Aber wir wissen zum Beispiel, Kohlezahncremes und auch viele Bleaching-Zahncremes machen nicht hell, sondern die putzen. Ich meine, die haben 2 bis 3 Minuten im Mund. Ja, was sollen die dann da wegbleachen, wo ein Zahnarzt manchmal eine halbe Stunde, Stunde für braucht? Das schafft jetzt eine Zahnpasta, die du ja auch runterschluckst, nicht automatisch. Ne? Deine Zahnsubstanz ist ja knallhart, dein Zahnfleisch ist ganz zart. Also wenn du da so ein Bleaching-Material raufmachen willst, das deine Zähne in 2 Minuten strahlend weiß macht, das würde ja dein Zahnfleisch dann auch irgendwie angreifen. Ne? Das macht ja was. Und diese Zahnpasten arbeiten also meistens mit Abrieb und mit Wasserstoffperoxid. Und Wasserstoffperoxid ist ein Desinfektionsmittel. Das heißt, wenn man das jeden Tag in seiner Zahnpasta hat und runterschluckt, es ist da erstmal nur ganz wenig drin, 0,1%. Es gibt so kleine Hintertüren, wo die Hersteller nochmal mit anderen Stoffen sozusagen sich nochmal ein paar wenige 0,% dazu kaufen können. Aber Bleaching-Zahnpasten arbeiten in den meisten Fällen nicht alle, aber viele mit Abrieb. Und das ist einfach ein Thema. Mhm. Und weil die den Zahn runterputzen. Und ja, der wird dann kurz hell, aber der wird danach wird der auch wieder dunkel. Ne? Weil er rau wird, weil es schrubbt eben drunter. Ne? Das macht rau. Und das macht der poliert ja nicht und nimmt nur die Verfärbung runter, sondern es nimmt das Ganze runter und das eben auch wirklich in einem großen Moment mit Abrieb. Und deswegen gibt es von Stiftung Warentest zum Beispiel, die teilen die ein in mild, geringer Abrieb, Mittelabrieb und starker Abrieb. Und das ist im Moment die einzige Methode, oder aber den Hersteller anzusprechen und zu sagen, sag mir mal den Abrieb, den du hast. Weil die sagen alle, wir sind zugelassen. Ja, der Abrieb, der in Deutschland zugelassen ist, über 200. Wir wissen aber, dass ab 90 der Zahn leidet. Das heißt, wenn der Hersteller sagt, ja, wir haben, das ist nicht schlimm, das kannst du jeden Tag machen, das heißt nichts. Das ist einfach unter dieser 200er-Marke dann. Ich glaube sogar 240, also ist wirklich hoch. Das kennt ihr von allen möglichen. Ihr müsst auch mal dran denken, das sind Kosmetikprodukte. Kosmetikprodukte müssen nicht halten, was sie versprechen. Medizinprodukte ja, aber Kosmetikprodukte, das weiß jeder, der eine Anti-Aging-Creme benutzt, ja. Da können wir drüber streiten, ist das jetzt ein kurzfristiger Effekt, ist das ein langfristiger Effekt, wer wirkt wie. Da gibt es tausend, fällt jedem hier jetzt ein Präparat ein, das eben nicht die Haut glatt macht, sondern in Wirklichkeit nur mit irgendwas da drin, das zuschmiert oder sowas. Und genauso ist es bei Zahnpasten auch. Zahnpasten haben einen reinigenden Effekt, aber die machen eben auch coole Sachen. Ne? Zahnpasta ist eine chemische Formel. Ich war extra bei Colgate, das ist der größte Zahnpasta-Hersteller in Deutschland, also auch ein Global Player weltweit. Und die waren total cool, weil ich gesagt habe, ich möchte hier keine Vertriebsleute sehen. Ich will die Laborleute sehen, die wissen, was da drin ist, weil ich habe so ein paar Fragen. Und das haben die ganz toll gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben 2 Stunden nur über Zahnpasta gesprochen, haben keine Mundspülung und nichts geschafft. Und da sieht man mal, was für ein großes Thema auch für uns ist, die also jeden Tag da dran sind. Weil Zahnpasten sind chemische Formeln. Wir haben ja zum Beispiel sowas wie SLS da drin, Sodiumlauryl-Phosphat. Das ist ein Tensid, das oft Aften macht und Irritationen. Das versuchen die auch zu ersetzen, weil es gibt auch Tenside, die besser sind. Aber du kannst nicht einfach etwas aus einer Zahnpasta rausnehmen und was anderes reinmachen, weil da sonst Konservierungen dranhängen oder auch, dass ein anderes Produkt sonst ausfällt, also quasi bröckelt in dieser Zahnpasta. Ne, haben wir mit Zink, haben die viele Jahrzehnte gebraucht, um Zink auch wirklich gut in der Zahnpasta zu halten, damit es einen positiven Effekt hat, aber dann nicht bröckelig rumliegt und keinen Effekt mehr hat. Das sind die Challenges mit Zahnpasten. Und Zahnpasten haben aber auch Tenside, die eben das, was du runterputzt, einlullt und damit kannst du es ausspucken, weil es ja in der Theorie dann auch irgendwo anders wieder dran kleben könnte. Es hat desinfizierende, also antibakterielle Sachen drin, zum Beispiel sowas wie Xylit, das lässt den Karies-Erreger Nummer 1 platzen. Ne? Das ist also ein cooles Zeug. Es macht sonst nichts, aber den lässt es platzen. Also finden wir super. Und so gibt es also ganz verschiedene Zusatzstoffe in Zahnpasten, wo man also nicht nur sagen kann, ja, ich mache jetzt nur das und dann klappt das. Und wir alle haben einfach eine Ernährung, die man, oder anders formuliert, man darf nicht vergessen, unsere Zähne sind ungefähr für 35 Lebensjahre gemacht worden. Jetzt werden wir aber alle viel, 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 viel älter. Aber wir essen ja ganz anders. Ich meine, das sind die gleichen Zähne, die immer noch die Steinzeittruppe auch noch in der Höhle drin hatte. Die haben sich null verändert. Null. Exakt dasselbe. Aber ich meine, hier Ötzi über den Berg gelaufen, der hat was anderes in seinem Rucksack gehabt als heute die Wanderer, die über die Alpen laufen, würde ich behaupten. Und das ist also, unsere Zähne haben eine ganz andere Beanspruchung. Wir essen viel weicher, wir kauen also nicht mehr so ordentlich. Ne? Das ist, da gibt es viele, siehst du bestimmt auch viele auf der App, die einfach sagen, oh ja krass, ne? Jetzt sehe ich einfach mal ganz andere Themen, wie was in meinem Essen drin sein muss, damit ich mal einmal die Speichelproduktion, auch die Verdauung im Mund anschmeiße, weil ich kaue und nicht das Ding einmal reinmache und runterschlucke. Wir sollen kauen, bis das ein Brei ist. Und jetzt kann jeder heute Abend mal beim Armut mal checken, wie schnell man runterschluckt. Also ich würde sagen, so unter 10 Mal, das sind aber eher 20 Mal, die man kauen sollte. Das heißt, die Hälfte kommt so grob angematscht im Magen an, kann das, braucht viel länger für die Verdauung, deswegen haben wir ja auch Verdauung als Riesenthema. Und auch die Nährstoffe da rauszukriegen, ist ja nicht so leicht wie was schon mal schön angekaut ist, wo also eine große Angriffsfläche für Enzyme ist, die da also auch die coolen Sachen rausnehmen kann. Wenn ich aber vorm Screen zum Beispiel esse, merkt mein Gehirn gar nicht, was es ist. Es gibt Studien, die sagen, man isst erstmal viel zuckerhaltiger, weil diese Bildschirmarbeit einfach sehr anstrengend fürs Gehirn ist. Aber man kriegt gar nicht mit, was man isst und hat schneller wieder ein Hungergefühl. Und man kaut eben gar nicht richtig, weil man merkt ja gar nicht, dass man isst. Also das ist auch, oder ne, im Walk, viele Mütter, die essen zwischen Arbeit, zwischen Job und Kita oder Kindergarten. Und die Jungs telefonieren noch nebenher, die Mädels auch. Also da ist ja viel dieses, dass wir uns so hinstellen und essen, wer macht das denn noch? Es wird immer irgendwas nebenher gemacht. Ja. Und
Ja.
das verändert unsere Essenskultur. Und unser Essen ist halt auch immer süßer und immer weniger zu kauen. Das ist auch ein großes Problem.
Und wie ist es jetzt mit dem Thema Fluorid in der Zahnpasta? Weil da hört man ja immer
Fluorid ist,
wieder.
ja, Fluorid ist ein wildes Feld, ein wildes Feld. Also sprechen wir mal so. Wir brauchen Fluorid, weil wir diese Ernährung haben, die viele Kohlenhydrate und viele Säuren haben. Das, was wir alles eben schon besprochen haben, was also den Zahnschmelz weich macht, dafür ist ja Fluorid ein Reparaturstoff. Und einzig und allein dafür. Wer also Löcher kriegst du ja durch, dass du sie fütterst mit genau dem Zeug, also Milchsäure dann entsteht, oder aber durch Säuren, die du hast. Aber du brauchst vor allem Bakterien. Also wenn du keine Bakterien hast, aber Zucker isst, passiert nichts. Wenn du Fruchtsäure denn trotzdem isst, da passiert dann was, ne? Weil die Säure macht ja was. Aber du brauchst immer Bakterien und ein Substrat, also du musst die füttern. Und wenn du das nicht hast, dann brauchst du kein Fluorid. Wer aber eine zuckerreiche Ernährung oder eine kohlenhydratreiche Ernährung hat, der braucht einen Reparaturmechanismus, vor allem wenn er keine Zahnseide benutzt. Und das sehen wir vor allem bei Kindern. Also wenn du die Kinderärzte fragst, wenn die Kinder fluoridfreie Zahnpasta benutzen, da sehen wir große Kariesschäden. Vor allem, wenn die Kinder da nicht so top mitputzen, weil sie noch klein sind und wenig Bock auf Zahnpflege haben. Oder eben, ne, Kinder essen sehr viel Kohlenhydrate und sehr gerne süß. Das hat mit ihrer Geschmacksausbildung zu tun. Da sehen wir, und der Milchzahn ist eben, hat eine viel dünnere Schutzschicht. Da ist es so viel wichtiger, dass die Kinder eben eine tolle Pflege haben, aber dass man denen eben auch erlaubt, dass sie was essen und die dafür eben eine fluoridhaltige Zahnpasta essen. Es gab viele Studien, oder es gibt immer die Diskussion, was ist mit dem Gehirn? Wird das Kind doof, wenn es viel Fluorid isst und trinkt? Das sind Studien, die wurden in den USA gemacht, und die USA hat großflächig eine Trinkwasserfluoridierung. Damit haben sie festgestellt, dass die Menschen aber so viele Löcher und so viele Zahnprobleme haben, und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, was daraus folgt, dass sie gesagt haben, Fluorid kriegen wir schnell überall hin im Trinkwasser, es ist kostengünstig und es erreicht alle Menschen aller Bildungsniveaus, also alle Finanzniveaus werden erreicht, egal wie sozial und finanzstark eine Familie ist, das Trinkwasser, und die kochen damit. Das heißt, sie trinken das ja nicht nur, sondern die kochen. Die nehmen also eine immense Nummer an Fluorid über den Tag auf. Das haben wir in Deutschland nicht mal ansatzweise. Also dafür müsstest du jeden Tag eine Tube Zahnpasta essen. Also und los, dann würdest du das vielleicht ansatzweise an deren Fluoridwerte rankommen. Und man darf nicht vergessen, in Nahrungsmitteln ist Fluorid drin. Die Amerikaner nehmen noch Mundspülung mit Fluorid. Die spülen alle mit Mundspülung und ätzen sich das Mikrobiom weg. Die haben das in der Zahnpasta noch drin und die haben das in ihrem Trinkwasser drin. Die haben das sogar, Deutschland hat es ja auch, du kannst ja auch Speisesalz fluoridiert kaufen. Und damit kommen die einfach auf Werte, die dann tatsächlich nicht mehr physiologisch sind. Deswegen gibt es ja in Deutschland auch ganz andere Werte. Und das schaffst du nicht. Also die Trinkwasserfluoridierung in Deutschland ist flächendeckend so niedrig. Damit kannst du kochen und trinken den ganzen Tag und auch deinem Säugling das geben. Da passiert null. Und wir sind ja heute auch wieder dabei, Fluorid in der Vitamin-D-Tablette bei den Neugeborenen zu geben. Und das ist ein Konsens, der über alle Fachrichtungen hinaus getroffen wurde. Das heißt, da saßen am Tisch Kinderärzte, Hebammen, alle dabei, weil wir sehen, dass die Zähne der Kinder schlechter werden, weil die Zähne auch der Eltern schlechter werden. Und wir sehen aber auch, dass Fluorid hat ja auch einen Effekt auf die Knochenstruktur. Und da hat jeder seine Ansicht zu sagen, ich möchte das nicht. Aber wir haben viele Jahre einfach Studien, dass die Mundgesundheit in Deutschland, gerade ist eine ganz tolle Studie wieder rausgekommen, wir haben die DMFS-Studie heißt, ist die sechste mittlerweile, wird alle paar Jahre gemacht, also nicht jedes Jahr. Deutschland hat so gute Zähne wie nie zuvor, weil wir eben eine tolle Putzinstruktion bei Kindern haben. Wir haben Eltern, die gut aufgeklärt haben. Wir haben Eltern, die mit Prophylaxe groß geworden sind, die also wissen, was ist eine Zahnreinigung, die bis sie 18 sind im kostenlosen Kassenprogramm Prophylaxe waren. Das hat kein anderes Land außer die Skandinavier. Und das sind also Sachen, die erziehen, und wir sehen so gute und gesunde Zähne wie nie zuvor. Und Laura, wie geil ist das bitte? Überleg mal. Die Leute werden mehr Zucker, die haben mehr Rücken, die haben schlechtere Gelenke, die haben Darmerkrankungen, die haben mehr Krebs, die gucken schlechter. Also ich meine, alles wird schlechter. Aber die Zähne
Aber
werden besser.
wenigstens etwas.
Und deswegen feiere ich meinen Bereich so, weil das ist echt auch so ein Hebel, weil wir gesehen haben, wenn das da schon mal super ist, ja, dann ist der Rest ja auch schon mal toll. Und das ist doch toll. Und deswegen, das ist Fluorid tatsächlich zu verdanken und dieser Prophylaxe. Und ja, wir haben ein Alternativpräparat mit Hydroxylapatit auf dem Markt, das aber anders funktioniert. Und das hat eben nicht diese gleichen Reparaturmechanismen, weil Fluorid hat ja einen großen Vorteil, das greift sich das Phosphat und das Calcium, das übrigens mit Magnesium und Vitamin D-Spiegel zusammenhängt, wie viel davon in der Spucke ist, und baut das mit Fluorid ein und macht es härter als zuvor. Das schafft Hydroxylapatit nicht. Wir haben gesehen, es hat auch diese remineralisierende Eigenschaft, aber viel, viel langsamer und bei weitem nicht so schnell und viel anfälliger. Wenn da also Säure, also Bakterien sind oder die Spucke eben durch Säure einen schlechteren pH-Wert hat, wirkt das nicht mehr. Dann funktioniert dieser Mineralisierungsprozess nicht mehr. Aber Hydroxylapatit kann zum Beispiel empfindliche Zähne zuschmieren. Diese kleinen Kanälchen, die eben so empfindlich, wenn man was Kaltes isst, einmal durchzieht. Das ist etwas, was du damit zuschmieren kannst, aber was eben nur über den Tag hält und sich dann auch wieder runternimmt. Und deswegen gibt es aber zum Beispiel im Ausland ganz viele Zahnpasten, die haben Fluorid und Hydroxylapatit. Und das wünsche ich mir in dieser ganzen Diskussion, dass wir vielleicht auch mal über Dosis reden, dass wir auch über Kombinationen reden und die es auch auf dem deutschen Markt gibt, als Zahnpasten, die beides haben, und dass wir einfach darüber auch nachdenken. Ich finde es gut, dass wir sagen, okay, wir müssen wissen, was in unseren Zahnpasten drin ist. Und dass auch die Industrie nachzieht, zu sagen, wir machen da wirklich Sachen rein, so wenig wie möglich, und lassen das, was nicht gut ist, raus. Und das ist mit Titandioxid passiert. Titandioxid wurde nicht explizit verboten für Zahnpasten. Im Gegenteil, die dürfen das auch heute noch drin haben. Aber die Hersteller und auch die ganz Großen, denen das wirklich schwerfällt, so eine kleine Manufaktur, eine kleine Firma kann schnell sagen, wir probieren was anderes aus und machen was anderes, aber es ist erstmal nicht so leicht zu ersetzen gewesen. Und weil es eben auch einen Konservierungseffekt hat, aber also einen Farbeffekt hat, aber eben auch mit vielen Sachen zusammen, also kein Konservierungseffekt, aber es hängt mit anderen Sachen zusammen. Deswegen konnte man nicht einfach mal das rauslassen. Aber die haben das in einer blitzartigen Geschwindigkeit rausgenommen. Und das finde ich, das muss man der Kosmetikindustrie auch einfach mal zugutehalten, dass sie da nur einer Empfehlung gefolgt sind, aber das auch direkt versucht haben umzusetzen. Und das wünsche ich mir einfach für alle Sachen, die da drin sind, dass die mal hinterfragt werden. Deswegen, ja, ich finde es gut, dass wir Zahnpasten haben, wo wenig drin ist, nur noch das, was wir brauchen. Aber eben, dass wir auch über Ernährung und Pflege eben reden müssen, wenn wir über sowas reden. Und das ist so, wenn du Fluorid weglassen musst, musst du eine geile Ernährung haben mit wenig Kohlenhydraten, mit einer sauguten Pflege. Und die Kombination, Laura, bin ich ganz ehrlich, die sehe ich selten. Ich
Das
sehe sie,
glaube
aber
ich.
ich sehe sie sehr selten. Ja.
Immerhin siehst du sie.
Ja. Und es wird auch, also
Und
ne, ich pushe das ja auch. Und deswegen sage ich, nein, du brauchst kein Fluorid, aber du brauchst einfach einen Mund, der ein intaktes Mikrobiom hat. Du musst eine Ernährung haben, die eben alle Mineralien abdeckt. Und das siehst du ja wahrscheinlich auch ganz viel. Es ist eben nicht mit Supplemente schlucken. Ne? Wir haben ja auch Probiotika und Präbiotika in der Medizin. Wir sehen, dass Probiotika zum Beispiel, wenn man Parodontose hat, Effekte hat. Die ersten Studien gibt es. Das ist toll, das ist cool. Wir wissen noch bei weitem nicht, welche Bakterien wir da quasi reinmachen müssen, damit das Mikrobiom stabiler ist. Das wissen wir auch bei den ganzen Darmmikrobiom-Sachen gar nicht, ne? Also jeder hat ein anderes Darmmikrobiom. Du hast ein anderes als ich. Du hast andere Eltern. Du hast eine andere Ernährung. Du wohnst in einem anderen Ort als ich. Das alles hat Effekte auf unser Mikrobiom, egal wo. Aber wir wissen eben auch, wenn du das drauf machst, das sind die quasi die Spitzen 5%, die du damit reißen kannst. Damit müssen aber die anderen 95% stehen. Also keine Zahnseide benutzen, mäßig Zähne putzen und eine Ernährung haben, wo alles, was wir aufgezählt haben, drin ist. Damit wirst du auch mit Probiotika nicht reißen. Ne? Die sterben dann einfach, weil die haben ja gar kein Umfeld dafür, sondern die sagen sich, alles klar. Wovon soll ich mich denn hier ernähren? Ne? Da müssen wir über Ballaststoffe reden, über ballaststoffreiche Ernährung, über Proteine, über Mineralien, über Enzyme und alles Mögliche. Und da machst du dir extrem viel. Da bist du hier, glaube ich, besser aufgestellt als ich. Was siehst du so als Fails, wo du sagst, das ist, wo du dann auch sagst, da denke ich, das müsste sich rumgesprochen haben, aber es ist immer noch ein riesen Game Changer bei Ernährung, was alle immer noch irgendwie doch trotzdem nicht so machen, wie sie sollten.
Also erstmal wollte ich gerade eh dir noch zustimmen, dass es, denke ich, sehr, sehr wichtig ist und leider auch noch notwendig ist, dass man immer wieder darauf hinweist, wie wichtig diese Basis ist.
Ja.
Weil, also
ein Thema wäre zum Beispiel, dass doch noch viele denken, ja, wenn ich abnehmen will oder wenn ich Muskeln aufbauen will, dann muss ich Proteinshakes trinken. Und ich selber nutze auch gerne Proteinpulver, aber da muss man halt dann doch immer wieder anfangen und sagen, diese Basis muss erstmal stimmen und du brauchst überhaupt kein Pulver, egal was dein Ziel ist, sondern man sollte halt erstmal sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen und da eine Grundlage schaffen und dann kann man on top kleine Add-ons machen, Supplements, um alles zu optimieren, aber man muss nicht mit dem Optimieren anfangen, wenn die Basis einfach noch nicht stimmt. Oder auch, man muss Low Carb essen, wenn man abnehmen möchte. Man darf keine Fette essen, weil Fette machen Fett. Also das sind viele Dinge, wo je nachdem, mit welcher Zielgruppe man spricht, man doch noch staunen darf, dass es doch noch einige gibt, die da noch Aufklärung benötigen.
In der Praxis bei mir ist ein Riesenthema Brot. Ein Riesenthema. Ja. Also ich wohne ja in einer Großstadt, ich wohne in Hamburg und in Hamburg hast du, das ist mir auch wieder aufgefallen, ich bin manchmal beruflich in London und da ist zum Beispiel Sauerteigbrot ein riesiges Thema, ein riesiges Thema. Und jetzt wissen wir ja, dass die Engländer nicht gerade mit einer brillanten Ernährung sozusagen bekannt sind dafür. Also so Fish and Chips, ne? Okay, sind auch Omega-3-Fettsäuren drin, aber eben auch ein bisschen was anderes. Und die sind ganz wild auf Sauerteigbrot. Und dann, wenn ich da mit meinen Patienten rede und die haben so Verdarmungsprobleme oder so Reizdarm und so, dann sage ich, was esst ihr denn eigentlich? Und dann kommst du erstmal drauf, wie viel Brot die über den Tag überhaupt essen, also wie viel Brot gegessen wird. Mhm. Aber dass das auch Brot ist, das eben aus Industriebäckereien kommt, wo ich so denke, aber guck mal, wir haben hier in der Straße alleine 3 Bäcker. Und diese 3 Bäcker machen richtig geiles Sauerteigbrot, so mit 48.000 Stunden gegangen und richtig, richtig lecker. Also schmeckt ja auch noch gut, ne? Also ich kenne niemanden auf der Welt, der Sauerteigbrot nicht mag. Also, ne? Aber es ist auch, ich war jetzt im Skiurlaub in Hochalpin unterwegs und da war ein Hotel, wo zur Zeit, wo viele Hamburger Urlaub hatten, aber auch dann nur noch ausländische Gäste. Und die Amerikaner, zielstrebig auf labbrige Toast. Da liegt wirklich in Österreich wirklich richtig gutes Brot, ne? So richtig schönes Brot. Und die Amerikaner so, beiseite geschoben, weil man gesagt hat, hier keinen Toast? Und da denke ich so, gut, da haben wir tatsächlich noch einen ganz kleinen Weg vor uns, weil das sind ja Leute, die Sport treiben. Die würden da ja in diesem Kuhkaff, in dem man nur den Berg runterfahren kann, nicht sein, wenn sie nicht Sport treiben würden, weil da kannst du nichts anderes machen. Und dann denke ich, okay, es sind also sportbewusste Leute, die auch in Europa Ski fahren, also jetzt nicht nur irgendwo auf dem Land wohnen und gar nicht rauskommen und ja Informationen haben, aber das dann nicht machen. Und da wünsche ich mir einfach, dass man einfach drauf guckt und sagt, okay, wenn ich Brot esse, dann kaufe ich mir doch einfach mal das, was Sauerteig, was gut für mein Mikrobiom ist und gucke auch einfach mal, wie viel ich davon esse. Aber das ist, da haben wir noch, glaube ich, Laura, einen kleinen Weg vor uns. Ja. Aber ich glaube, da gibt es ja geile Tools, ne? Ich meine, als ich dann angefangen habe, mir über Proteine Gedanken zu machen, das war echt schwer, ne? Zu sagen, okay, über pflanzliche Proteine kann ich das nicht decken. Ich will aber jetzt auch nicht den ganzen Tag nur Eier und Joghurt futtern. Schaffst du also über tierische Proteine auch nicht. Aber wie viele Proteine braucht man denn? Das ist schon auch immer noch ein Thema und wird auch, glaube ich, immer noch eins bleiben, weil man ist in so einer Bubble unterwegs. Und deine Community weiß das hier, die ist gut informiert, weil sie dich einfach am Start hat. Aber für viele andere ist es wirklich schwer, da an Informationen zu kommen, ja.
Das stimmt. Also ja, man ist oft in so einer Bubble. Also weil ich mache mir oder muss mir gar keine Gedanken mehr machen. Für mich ist es schon so automatisch, dass jede Mahlzeit ausgewogen ist und dass ich immer eine Proteinquelle habe. Und für andere ist das ja einfach noch ein ganz anderes Thema. Ich komme jetzt mal zurück zu meinen...
Vitamin D ist halt auch so ein Thema, das ich halt sehe. Weißt du, viele essen Vitamin D und so machen so 1.000 oder 2.000 Einheiten, aber Deutschland ist unterdosiert. Und wir wissen zum Beispiel, Vitamin D stellt im Mund Calcium und Phosphat, also auch im Körper bereit, ne? Knochen, Muskelaufbau. Und wir brauchen aber im Mund Calcium und Phosphat, um eben Löcher zu reparieren. Und das ist also wichtig. Wir sehen zum Beispiel, viele Leute, die Löcher haben, haben oft einen schlechten Vitamin D-Spiegel. Und assoziiert meistens in Kombination einen schlechten Magnesiumhaushalt. Und deswegen ist das wichtig, also wenn ich nochmal etwas aufrufen darf, was für die Laura und für mich vielleicht normal ist, macht euch einmal Gedanken über diesen Spiegel, vor allem den Vitamin-D-Spiegel und bitte messt den. Das heißt nicht per forma einfach irgendwas einnehmen und dann wird es schon stimmen, sondern messt den, weil Ich zum Beispiel knallblass, ja, guckt mich an, ich bin so fast durchsichtig im Hauttyp, eher grün als braun. Ich muss richtig, ich habe einen so schlechten Vitamin D-Wert. Ich nehme 20.000 Einheiten die Woche ein, damit ich das decken kann. Und das war eine lange Lernkurve, bis ich da hingekommen bin. Ja, und ich hatte eine Krebserkrankung, da wurde das getrackt. Und da kamen die dann drauf, dass ich in meiner Krebserkrankung habe ich noch viel mehr genommen, damit ich das überhaupt decken kann. Und da ist jeder ganz, ganz anders. Ne? Ein dunkler Hauttyp, der in der Sonne wohnt, ist ganz anders aufgestellt als so eine Kalkleiste wie ich. Und das ist einfach total wichtig. Also da macht ihr schon, das ist vor allem für alle Leute wichtig, die sagen, ich esse gut, ich putze gut, ich mache mir wirklich Gedanken um meine Mundhygiene, ich kriege trotzdem Löcher. Das ist auch ein Grund, Leute aufs Vitamin D mal zu gucken.
Und man kann es ja wirklich ganz einfach beim Hausarzt oder mittlerweile sogar zu Hause. Gibt es so Selbsttests, die man nach Hause bestellen
Aber
kann,
die ist ja
machen?
nicht so gut, ne? Also wenn du mich
Ja,
jetzt
ich
fragst, wenn ich das ausführe, okay, wenn ihr keinen
lieber zum
Arzttermin habt,
Arzt.
ja, ihr braucht einen Bluttest. Das ist, weil da geht es um Vitamin D ist nicht Vitamin D. Und die messen verschiedene Sachen im Blut. Das ist also wichtig, dass ihr da das richtige Vitamin D quasi messt. Und das können die Hauskids nicht. Aber machen wir uns nichts vor, viele in Deutschland haben keinen Zugang zu Hausärzten. Auch ein Thema, das zunehmen wird. Auch Zahnärzte sind davon betroffen. In Hamburg zum Beispiel ist seit ja, man kann sagen, in den nächsten 1,5 Jahren, rückblickend sind schon 1,5 Jahre von dieser Frist, die mal berechnet wurde, um, gehen ein Drittel der Hamburger Zahnärzte, in Rente. Das ist schon krass, ne? Und das ist ein Phänomen, das wir auf dem Land noch viel mehr sehen und bei Hausärzten sowieso und bei Fachärzten sowieso. Das heißt, dieses Gesundbleiben ist auch einfach ein Riesenthema, ja.
Ja. Oder man kann aber alternativ zu dem Thema vielleicht noch kurz auch direkt zu einem Labor, wenn man ein Labor in der Nähe hat. Da kann man ja auch hin
Genau.
und eben
Ja.
Blut abnehmen lassen.
Genau. Aber ihr nehmt das dann, dann passt ihr es an, weil das Labor sagt euch nicht, wie viel ihr dann nehmen müsst. Die sagen euch nur die Laborwerte. Aber da kann man sich dann ranfiltrieren sozusagen, ne, indem man das ausprobiert. Aber wenn ihr zum Beispiel dieses einmal wöchentlich macht, ich habe mit Osteologen gesprochen, also mit Knochenärzten, und die sagen, damit haben sie die stabilsten Pegel mit einmal wöchentlicher Einnahme, besser als mit täglicher Einnahme, weil die mal vergessen wird, ne, oder zeitlich schwankt oder einfach auch mit der Resorption, wie gut das aufgenommen wird, eben unterschiedlich ist. Unser Körper hat ja zig Schwankungen so über so einen Monat. Das kriegt ihr nur auf Rezept und das ist auch richtig, weil das muss wirklich auch blutwertkontrolliert sein. Aber das sind zum Beispiel Sachen, wo es sich mal lohnt zu sagen, ich gehe zum Hausarzt einmal im Jahr und lass mal so ein, oder wenn man anfängt damit das zu nehmen, würde ich auch nochmal einen Nachtest machen. Die kosten nicht viel und das ist total wichtig. Vitamin D ist einfach für die Knochengesundheit wichtig, für die Mineralisation wichtig. Es hat auf die Immunabwehr einen großen Effekt und es hängt eben mit vielen anderen Sachen wie Magnesium zusammen, was ihr dann an anderer Stelle für Gewebe braucht. Das ist einfach wirklich ein Schlüsselhormon, das wir brauchen im Körper. Ja.
Definitiv. Also ich nehme es zum Beispiel täglich und auch immer zum Frühstück. Also deswegen habe ich da schon so meine Routine drin und ich passe halt an. Im Sommer nehme ich weniger, im Winter nehme ich mehr, aber ich lasse es auch mindestens einmal im Jahr testen und
Ja.
hatte bisher immer so, wie ich es einnehme, einfach einen guten, optimalen Spiegel. Von daher passt
Man
das
möchte immer
alles.
eher an die höhere Grenze ran, weiß man heute. Ne? Also nicht Mittelfeld ist das Ziel, machen wir ja sonst gerne. Ne? Die Medizin möchte immer gerne in der Mitte sein, nicht zu niedrig, nicht zu hoch, immer die Mitte. Aber bei Vitamin D sind wir eher, dass wir sagen, wir möchten eher höhere Werte haben, ja.
Dann würde ich sagen, ich komme mal zurück zu meinen Fragen zum Thema Zahnhygiene. Vielleicht eine Frage noch kurz. Ist es richtig, dass man die Zähne nicht direkt nach dem Essen putzen sollte?
Es kommt aufs Essen drauf an. Wir wissen, dass wenn du viel Säure drin hast, ja, also wer jetzt zum Beispiel eine Saftkur macht mit Obstsaft, da würde ich immer sagen, bitte mach dir lieber mit Gemüsesaft, wenn das dann schon so ist, bitte nicht mit Obstsäften. Das verändert tatsächlich das Darmmikrobiom. Da hast du natürlich sehr viel Säure drin, ne? Wenn ihr so Apfelessigwasser trinkt, Zitronenwasser trinkt, da würde ich immer dem Mund einfach einen kleinen Moment Zeit geben, beziehungsweise auch einmal mit Wasser hinterher trinken, damit ihr den pH-Wert wieder schneller hochbringt. Das kann Der Mund hat eine Pufferfunktion. Das, was den Mund grundsätzlich aushebelt, ist einfach, dass wir immer wieder quasi für Säureabfälle sorgen über den ganzen Tag. Und deswegen, wenn ihr morgens Frühstück schön Obst esst, habt Spaß daran, genießt das und dann trinkt ihr nochmal Wasser nach und wartet eine Viertelstunde mit dem Zähneputzen, dann hat der pH-Wert sich schon mal ein bisschen erholt. Wir wissen einfach, dass diese halbe Stunde nichts bringt Und es gibt Studien, die sagen, bei manchen ist es, das hängt wieder, ne, da reden wir wieder über die Mineralien, das sind ja die Pufferfunktionen, werden ja durch die Spucke-Zusammensetzung bestimmt. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man da gut aufgestellt ist. Wenn du gesund dich ernährst und genug trinkst und sowas, dann würde ich sagen, Viertelstunde reicht. Und immer den Zahnarzt fragen, siehst du was? Ne? Also ich sehe viele Sachen. Ich sehe ehrlicherweise, ich sehe auch manchmal Verätzungen durch Obst. Das sind aber Leute, die wirklich auch exzessiv Obst essen. Ne? Die da fünf Orangen sich reinhauen, ne? Wo wir nicht über eine reden. Die noch drei Gläser Orangensaft trinken. Ne? Und auch ein Glas Orangensaft hat den gleichen Zuckergehalt wie Cola, ein Glas Cola. Das sind also, da ist nicht immer, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, das wir so gerne in Deutschland machen. Das funktioniert bei Ernährung ja auch nicht und das funktioniert da auch nicht. Deswegen, da ist es eher, dass wir Softdrinks mit sehr starken pH-Wertabfällen haben, bis eben 1,52, dass wir da viel Zucker haben, der natürlich dann von den Bakterien noch weiter verstoffwechselt wird. Das heißt, der pH bleibt auch unten. Das ist das Thema. Hast du geile Zähne und isst da jetzt einfach mal dein Obst morgens, da passiert nichts, weil du hast diese Bakterien nicht da drin und deine Spucke kann das puffern und du isst ja auch noch was anderes und trinkst noch was anderes und da hast du auch eine Verdünnungsfunktion. Also da würde ich mich wirklich locker machen. Was ich aber viel sehe bei Frauen, und da sind wir auch beim Thema Knirschen, viele knirschen ja nachts und das hat mehrere Effekte. Das hat aber nachts eher einen Grund, dass viele ein stilles Sodbrennen haben. Das hatte ich gerade mit einer jungen Frau als Patientin, die gesagt hat, die haben immer schlechten Mundgeruch, die putzte super, hatte super Zähne, super Ernährung, alles super. Also gab es nur noch einen einzigen Grund und den haben wir vom HNO-Arzt abchecken lassen und das war es auch. Das heißt, die schläft und der steigt nachts die Magensäure hoch, die verätzt alles und der Körper fängt an zu knirschen, um das zu verdünnen, weißt du, zu quasi Pseudokauen zu machen. Ein anderer Grund für Knirschen nachts ist unter anderem auch Atemaussetzer und die haben Frauen ganz leise. Also Mädels, wenn ihr nachts knirscht, und auch die Jungs, aber bei Frauen ist es noch viel präsenter, dann müsst ihr über sowas nachdenken. Und wenn ihr denkt, ich habe keinen Sodbrennen, bitte lasst es einmal beim HNO-Arzt checken. Der guckt einmal im Spiegel rein und sagt, hast du nicht. Der ist da ganz schnell dabei. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und weil das macht auch was mit der mit der Schlafqualität. Ne? Wir wissen zum Beispiel auch bei Wettkampfsportlern oder auch, also es gab mal eine Studie mit Laiensportlern, die waren Amateurtänzer, die hatten extrem hohes Stresslevel, wenn die mit ihrem Verein aufgetreten haben, obwohl sie ja Amateure waren, also die es zum Spaß gemacht haben, die aber so ein hohes Stresslevel da hatten, weil die eben diese Mentaltipps, die Leistungssportler haben, nicht haben. Und die haben so einen hohen Cortisolanstieg, dass die dann, wenn die damit natürlich die Adrenalinkaskade losschießen und mehr knirschen, das hat man gesehen, und damit auch weniger Regeneration nachts haben. Und das ist für Sportler eben auch wichtig, dieser Cortisol-Peak. Wir brauchen Cortisol. Ja, auch nochmal das gesagt hier, diese ganze Cortisol-Diät oder Vermeidung. Cortisol ist total wichtig, das brauchen wir. Wir haben nur in der Gesellschaft das Problem, dass wir chronische Stresslevel haben und Leistungssportler eben, wenn sie vor allem sehr viel trainieren, in sehr ambitionierten Wettkampfphasen sind, dann auch sehr viel Cortisol haben und dann müssen die vor allem auf dieses Knirschen nachts achten, weil damit habt ihr eure Regenerationszeiten nicht und habt dann auch schlechtere Performance über den Tag. Das nochmal so als bei ein kleiner Schlenker knirschen. Aber alle anderen bitte einmal beim Thema Säure auch an Magensäure denken, dass man nicht einfach so knirscht. Ne? Man kann auch knirschen wegen Drogen zum Beispiel, ne? Rauchen zum Beispiel macht es, Alkohol macht es, Medikamente machen es auch, aber ein großer und unbekannter Grund ist, dass viele knirschen, weil sie Atemaussetzer oder aber stilles Sodbrennen haben. Medizinisch heißt das stiller Reflux, ein Riesenthema.
Aber auch jetzt irgendwie Stress, wenn man besonders viel Stress hat oder halt eine Person ist, die sich gerne mal stresst und unter Druck setzt, ist das dann auch eine Ursache oder das eher
Ja. Ist es, weil du
schon?
hast ja die Adrenalinkaskade und die bremst dir alles andere aus. Wir wissen ja, chronischer Stress macht über die, also ein chronischer Stress verändert ja Cortisol, verändert mit Adrenalin und was man alles hat, tatsächlich Rezeptoren im zentralen Nervensystem. Von den einen gibt es dann zu wenig und von den einen viel, weil der Körper natürlich versucht, da entgegenzuwirken, ne? Und er auch denkt, okay, scheiße, ich bin im Krieg, ich muss hier viel mehr machen. Der denkt ja nicht, oh, jetzt hat die sich einen Kopf gemacht, muss die ja gar nicht. Das denkt dein Körper ja nicht. Dein Körper denkt, alles klar, ich bin im Krieg, ja, Säbelzahntiger überall und heute nicht nur für eine Stunde, sondern einfach mal 24 Stunden am Tag. Da versucht er ja in die erhöhte Leistungsbereitschaft zu gehen und verändert dann ganz viel. Aber sagt dann natürlich auch, das hat auch natürlich einen Effekt auf die Nachtruhe, weil der weiß ja, Säbelzahntiger ist ja immer noch da. Ich kann hier nicht so gut schlafen. Ich sterbe vielleicht, ne? Dass der Säbelzahntiger heute nicht mehr der Säbelzahntiger ist, sondern versteckter durch andere Stressquellen kommt. Das ist ja was anderes. Aber ja, das macht einen Effekt auf Knirschen und auch auf. Du hast ja kennt ja jeder, der Stress hat, der hat einen trockenen Mund. Da sind wir wieder beim Thema trockener Mund und schlechte Regeneration nachts. Das macht natürlich viel und dann knirscht du auch, klar. Das ist ja ein Stress. Also Knirschen ist ein Stressabbau. Aber auch eben eine Warnfunktion, wie wir vorhin gesehen haben, damit will der Körper sagen, ey, wach auf, du kriegst zu wenig Luft. Ne, wer also über Schlafprobleme und dolles Knirschen nachdenkt und morgens vielleicht auch schlapp ist, obwohl dieses Morgens schlapp, finde ich, ist auch so ein Thema. Wir Frauen sind morgens vielleicht schlapp, aber wir drücken das weg. Also, und so sind Männer auch. Die sind, wenn die Leistung bringen müssen, wenn die Verantwortung haben, wenn die, ob das in der Familie, in der Firma ist, ich würde sagen, dass einer sich so reinzieht und reinschiebt, da muss der wirklich schon große, große Defizite haben. Und da hat er meistens schon Bluthochdruck und andere Themen. Das ist übrigens auch interessant. Ah, Bluthochdruck habe ich noch einen interessanten Einwurf. Für alle jungen Frauen, die schwanger werden wollen, ist es immer interessant, dass ihr einmal mal einen Herzcheck macht und ab 30 auch euren Bluthochdruck messt, weil die Kardiologen da unterwegs sind und sagen, die merken, dass das im jungen Alter beginnt und nicht erst mit 50, 60, sondern 20 Jahre davor. Also für alle, die Schwangerschaften planen. Da gibt es auch ganz, ganz coole Kollegen hier auf Instagram. Da kann, wer Interesse hat, kann mich gerne ansprechen, kann ich gerne die Kontakte weitergeben. Gibt's tolle Kardiologinnen, die dieser Gendermedizin sagen, dann Mädels, messt mal euren Blutdruck ab 30.
Ja, spannend. Und vielleicht noch kurz das Thema Mundgeruch, Mundspülungen hatten wir vorhin ja schon. Erstmal, was sollte man beim Thema Mundspülungen jetzt beachten? Vielleicht da noch mal einfach zusammengefasst deine Tipps, oder würdest du eh sagen, braucht man, sollte man sowieso nicht nutzen?
Genau,
Und
lass das.
vielleicht, okay,
Einfach nicht
haben wir das
machen.
schon erledigt?
Einfach nicht
Braucht
machen.
man nicht.
Nein.
Ich glaub, viele denken, sie sollten oder müssen das nehmen wegen Mundgeruch. Aber wahrscheinlich hat der
Ja.
Mundgeruch häufig ganz, ganz andere Ursachen oder wird dadurch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nochmal verstärkt, weil ich mir durch die Mundspülung ja, wie du gesagt hast, mein Mundmikrobiom wegspüle.
Und
Kann denn
die
dann,
Besiedlung, entschuldige.
Entschuldigung, nur kann denn dann sowas wie Zungenschaber oder Ölziehen helfen? Oder sind es doch noch ganz andere Ursachen, an die ich denken sollte?
Wenn du Mundgeruch hast, muss man erstmal gucken, ist der wirklich da? Weil es gibt auch Phänomene, dass Menschen Mundgeruch riechen, den aber kein anderer riecht. Ne? Da braucht man einfach eine gute Vertrauensperson, die sagt, riechst du es auch? Oder einen Zahnarzt fragen, riechst du das auch? Das ist auch unser Job, Leute. Ne? Wir hängen so dicht vor euch, fragt einfach. Wir sind eure Vertrauten, ne? Also habt da jetzt keine Angst, ja. Das zweite ist, Mundgeruch kommt hauptsächlich aus Löchern oder wenn man Parodontose hat, also wenn man Taschen hat an den Zähnen, da verkriechen die sich und die machen den Mundgeruch. Ne? Also das ist ein Hauptgrund und der muss einmal ganz galant ausgeschlossen werden. Das kann jeder Zahnarzt in einem ganz kurzen Moment machen. Das zweite ist, wie sieht die Zunge aus? Ist die belegt? Dann muss man drüber nachdenken, warum ist die belegt? Ist die jetzt belegt, weil ich vielleicht eine Diät mache, also irgendeine Nahrungsumstellung gerade habe oder weil ich faste oder weil ich zum Beispiel einen Infekt hatte? Dann ist es gut, für 2 Wochen mal so einen Zungenschaber zu machen. Da habe ich auch ein Reel drauf auf meinem Instagram-Kanal, welchen Zungenschaber. Bitte nicht die aus Metall, sondern guck da einmal kurz drauf, auf wie man es richtig macht und wann man es macht. Das haben wir da alles erklärt. Zungenreinigung ist also auch nichts für Everyday. Das ist was für gewisse Saisons sozusagen. Ne? Jetzt, wenn alle krank sind, da kann man gut mal rüber. Aber die Ursache muss gefunden werden. Und die Ursache, wenn die nicht im Mund ist, dann ist die manchmal, einer hat manchmal Mandelsteine, die können das auch machen. Oder aber eben Reflux, also dieses Sodbrennen, das von unten hochkommt. Oder aber was in der Nasennebenhöhle, was quasi aus der Nase in den Rachen läuft und deswegen dieses Gefühl ja auch macht. Wenn du immer Siff aus der Nase hast, dann passiert da auch was. Und das sind eben Gründe, die man auch ausschließen muss. Ne? Und das kriegt man aber super hin. Also das kann man sehr schnell und sehr schön auch machen. Also da brauchst du einen Zahnarzt und einen HNO-Arzt und auch nicht 30 Jahre, um das rauszukriegen. Und das kriegt man also gut geklärt. Aber die Mundspülung, die pusht das quasi nur einmal drüber. Aber viele machen das wirklich aus einer Routine, weil sie denken, es gehört zu der Routine dazu. Und nein, das gehört nicht zu der Routine dazu. Aber eure
Morgens,
Zahnseide bei dir.
morgens und abends. Genau, die
Ja, genau.
Zahnseide. Die sollte zur Routine gehören.
Und die sollte halt vorm Zähneputzen gemacht werden, ne? Weil mit eure Zahnpasta auch seine Wirkung oder die Wirkung auf der Zahnoberfläche auch haben soll, egal ob mit Hydroxylapatit oder mit Fluorid oder mit beidem. Das Zeug muss auf dem Zahn und nicht auf dem Matsch. Und deswegen müsst ihr die Reinigung zwischenmachen. Und das Gute ist, ihr vergesst es auch nicht so schnell. Und nein, ihr braucht es nur einmal am Tag.
Am
Und dann
besten abends.
Zahnseide.
Oder egal
Ja,
eigentlich,
abends
gell?
wäre am
Hauptsache, man hat eine Routine.
Ich sage mal, achtet da eher auf euren Chronotypen. Ne? Wenn ihr der Morgenstyp seid und morgens topfit seid, ja, dann macht bitte da die Zahnseide und putzt abends einfach gut die Zähne. Aber da geht es um einmal ordentlich machen. Wenn ihr dann abends todmüde seid oder irgendwie noch, ne, neben dem Kind, neben dem Säugling einschlaft und dann denkt, oh Scheiße, hab ich wieder nicht gemacht, dann ist es besser, das mal morgens zu machen oder zwischendrin. Da geht es einfach nur darum, macht's einfach. Und auch Zahnseide gewachst, ungewachst, Halter, Leute. Wir sind schon happy, wenn ihr damit überhaupt irgendwas zwischengeht. Und das ist schon total geil. Also da bin ich schon sehr happy. Also da nicht so sehr über die Tools da mehr machen, was Spaß macht. Ne? Wenn du eine Zahnseide hast, die nach Kokos schmeckt und da ist Spaß dran, nimm die. Und wenn du sagst, ich möchte aber ungewachste aus dem Glas, nimm die. Wenn du sagst, ich kann das nicht, weil ich würge, wenn meine Finger im Mund sind, ich nehme Halter, ja, okay, nimm Halter, ich nehme auch einen Halter aus dem Grund. Oder bei Kindern, ne? Wir müssen übrigens auch bei Kindern Zahnseide nehmen. Und zwar, wenn die Zähne so eng zusammen sind, dass das wie bei euren Zähnen so einmal so plock, plock macht, wenn ihr da durchgeht. Also nicht ein Freiraum dazwischen ist keine Lücke. Dann bitte auch bei Kindern in den Milchzähnen vor dem Zähneputzen die Zahnseide machen. Und die Kinder sind übrigens auch ganz geil, weil die passen immer sehr auf, dass die Eltern das auch machen. Also ich instruiere bei mir in der Praxis immer die Kinder und sage mal, ihr passt auf, ob die das machen. Nächstes Mal erzählt ihr mir, ob das hier läuft oder nicht. Oder ob wir mit den Großen einfach nochmal in den Dialog gehen müssen. Ich habe quasi kleine Supervisor an meiner Hand.
Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Dann komme ich jetzt tatsächlich zu meiner letzten Frage. Und zwar, du hast vorhin schon mal kurz das Thema Kohlezahnpasta oder Bleaching-Zahnpasta angesprochen und dass man da so gesehen jetzt keinen allzu großen Effekt erwarten kann, wenn man da 2 Minuten mit so einer Zahnpasta drüber geht und aber eine Bleaching-Behandlung eine halbe Stunde oder Stunde dauert. Welche unterschiedlichen Methoden gibt es zum Zähnebleachen und würdest du das jetzt deinen Patienten empfehlen oder sagst du, auch da macht man sich eigentlich was kaputt, weil ja die Zähne so angeraut werden? Oder gibt es vielleicht auch andere Methoden?
Ja, also die erste Frage ist tatsächlich, was kann man zu Hause erreichen? Ne? Es gibt in Amerika viele Produkte, die sehr gut bleachen, die in Deutschland aber aus gewissen Gründen verboten sind, weil sie eben starke chemische Sachen drin haben, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Und das hat auch einen Schutzwert. Das soll also nicht sozusagen den Spaß am Zähnebleichen hier abhalten, sondern da beschützt man die Bevölkerung vor sozusagen Substanzen, die einfach da drin was machen. Das funktioniert nicht in Deutschland auch gut, dass das so ist. Das schützt uns ja auch vor Medikamenten, die falsche Zusammensetzungen haben. Da gibt es also, das ist schon ganz gut. Wir bleachen alle mit einem Material, das am Ende des Tages Wasserstoffperoxid wird. Wasserstoffperoxid heißt H2O2. Ne? Ihr macht euch damit die Haare blond, wie die Zähne weiß. Das ist so, aber wir benutzen viel, viel höhere Konzentrationen. Und da gibt es auch unterschiedliche Mechanismen, unterschiedliche Präparate. Und wir haben auch heute sehr schöne Präparate, die man auch im Home Bleaching benutzen kann, die aber aus Praxen kommen. Und zwar der Hintergrund ist, dieses Wasserstoffperoxid zerfällt in Wasser, das ist also ungefährlich, unter ein Sauerstoffradikal. Und dieses Sauerstoffradikal ist sandwild zu binden und das oxidiert die Farbstoffe hell. Das holt also auch nicht die Verfärbung raus. Und es greift auch nicht an, weil der Zahnschmelz ist ein Glas und da macht dieses Sauerstoffteil jetzt nichts. Aber es holt diese Verfärbung, macht die quasi durchsichtig, macht die hell. Deswegen können Zähne auch nicht abartig hell gemacht werden. Viele Amerikaner haben so ganz knallweiße Zähne. Leute, das sind Keramikverblendschalen oder Kronen, die da drauf sind. Ja, das ist nicht gebleached. Wenn ihr denkt, es ist gebleached, die Zähne sehen cool aus, dann sind einfach, war der Zahntechnik einfach geil. Aber das, dass du so knallweiße Zähne hast, die Zähne können nur auf ein natürliches Niveau gebleached werden. Und das ist bei jedem anders. Und man muss auch genau gucken, es gibt Zahnfarben, die sich nicht gut bleachen lassen. Das heißt, da wird es nicht heller. Wo man auch als Zahnarzt sagt, das funktioniert nicht. Oder aber wo Zähne Schäden haben oder undichte Füllungen oder Löcher oder aber eben durch Säure schon gar keinen Zahnschmelz mehr drauf haben. Aber das ist der, den wir bleachen. Dann kann man sich tatsächlich damit auch schaden, weil Das soll ja auf dieser Glasschicht sein. Und deswegen ist das wichtig zu checken, bin ich überhaupt ein Typ dafür, der gebleicht werden kann? Oder muss ich tatsächlich andere Wege reingehen? Wir brauchen heute keine Keramikrosen mehr. Wir können das heute mit Kunststoffen non-invasiv aufbauen in richtig geilen Ergebnissen. Man muss also heute nichts mehr wegschleifen und auch nicht mehr einen Kleinwagen versenken. Aber man muss eben die Erwartungen ganz klar dran geben, was kann ein Bleachingmittel und was nicht. Und es muss immer vorher gereinigt werden. Das heißt, wenn ihr das Bleachingmittel auf einem Plackfilm haut, ihr Leute, dann sind wir da, wo wir von der Zahnpasta waren, dann macht das natürlich auch nichts. Deswegen sage ich immer zu meinen Leuten, meistens bleachen wir in der Praxis die einmal auf ein helles Niveau rüber und dann gehen die, oder sie kriegen ein richtiges Kit, das ist so ein 3-Wochen-Programm, wo sie Schienen haben, wo sie genau verschiedene Konzentrationen und verschiedene Wirkmechanismen aber für ihre Situation haben. Das kann ich einstellen. Soll es nur ein bisschen bleachen, ne? Weil der Mensch ist schon hell oder ist schon gebleacht und braucht das nur als Fresh-Up. Ist was anderes, als wenn ich jemanden habe, der richtig dunkle Zähne hat oder vielleicht noch so einen Wurzelkanal behandelt, einen schwarzen Zahn da drin hat, der braucht etwas ganz, ganz anderes. Deswegen, da ist es wirklich wichtig, dass ihr eine Beratung macht und da ist es auch wichtig, dass ihr ein gutes Bleaching-Präparat habt und da nicht irgendeinen Scheiß draufhaut, den ihr euch aus dem Internet rauszieht. Das ist wie immer, ne, da steht keiner hinter, der das kontrolliert. Da braucht ihr jemanden, der da sagt, ja, du machst das nur so nicht, weil man kann auch bleachen und zum Beispiel viele haben so weiße Flecken, die werden dann ganz, ganz krass. Das heißt, man kann es auch wirklich verschlimmbessern. Und da wäre ich dann, denn man kann das nicht rückgängig machen. Ne? Wenn ihr das erstmal einmal quasi in die falsche Richtung gebleacht habt und dann wird es wirklich unangenehm und dann hat man auch wenig Effekte, die man noch machen kann. Also da würde ich immer in die Beratung gehen und ganz ehrlich drüber sprechen und diese Bleaching-Verfahren. Da gibt es verschiedenste Preiskonstellationen und Materialien. Da sprecht einfach die Kollegen an, mit denen ihr vertraut und die das machen. Und ja, ich bleache auch. Ich mag das auch. Also ich habe auch, meinen Mann bleache ich auch, der ist 60. Da passe ich immer auf, dass der auch ein schönes Lächeln, weil ich gucke da ja auch drauf, ne? Aber ich bleache übrigens immer mehr Männer als Frauen. Das finde ich auch ganz interessant. Die Jungs holen auf. Das finde ich sehr sympathisch. Aber das ist immer die Dosis, das Gift. Wenn du mal einmal alle paar Jahre mal bleachst und dieses Home-Bleaching-Kit zum Beispiel, wenn du es dann bekommst, perfekt anwendest. Zum Beispiel Bräute sind wirklich ein Thema. Bräute gehen ganz oft bei vor der Hochzeit und hauen sich nochmal ein Bleaching-Mittel rein und machen das dann so extra lang, weil damit es mal einmal so richtig viel nochmal kurz nochmal reinhaut, tut's nicht. Bleacht 10 Tage, 2, 3 Wochen vor der Hochzeit. Da habt ihr ein tolles Bleaching-Ergebnis. Vor allem manche reagieren eben auch mit empfindlichen Zähnen da drauf, weil da eine Reaktionswärme bei entsteht. Und da gibt's auch Mittel, die das mehr machen und Mittel, die das weniger machen. Aber wenn ihr da einen tollen Effekt haben wollt, sprecht euren Zahnarzt an und sagt, komm, du kommst 2, 3 Wochen vorher rein und dann bleachen die dich und dann sieht das toll aus. Aber bitte macht das nicht zu Hause und auch nicht als Home-Bleaching-Kit und nochmal sagen, ja, soll nur 5 Minuten rein, ich mache jetzt 15, ist ja nicht so lang. Leute, damit könnt ihr euch so wehtun, dann steht ihr nachher mit kugelgefleckten Zähnen vorm Altar und habt vor allem so empfindliche Zähne, dass ihr selber nichts essen könnt. Und man muss auch ein paar Stunden und Tage danach eine White-Diät einhalten. Wenn du dann dein Glas Rotwein auf die frisch gebleachten Zähne machst, musst du die Hochzeitsbilder vorm Rotwein geschafft haben. Und das sind also Sachen, da bitte, möchte ich euch mal bitten, da ist eine gute To-Do mit einem guten Zeitmanagement wichtig. Ja, ich sag mal, meine Patientinnen kriegen immer die Ansage, wenn ihr einen Antrag kriegt und das Hochzeitsdatum steht, wird Mutti angerufen, ich bleach. Oder wir checken, aber wir machen Reinigung, aber ich sorge, wenn die dann sich Sorgen machen, ja, manche haben auch so ganz hässliche Kronen und sagen, Frau Abi, ich heirate in 2 Wochen, machen Sie das weg. Das stellt natürlich sportlich dann, ne? Ja, und das würde ich niemals tun. Deswegen sage ich mir, wenn ihr verlobt seid, sagt schon mal Bescheid. Denn machen wir ein strahlendes Lächeln-Plan für euch fertig und das läuft. Ist auch übrigens ganz lustig, ganz viele Bräute sagen, können Sie meinen Mann nochmal ganz hübsch machen? Darüber lache ich nicht immer schlapp. Da müssen die Jungs aber nochmal zum Zahnarzt, die dann manchmal auch 10 Jahre nicht waren. Also da lachen wir alle ganz charmant und machen das natürlich auch ganz charmant. Aber das, ja, das ist ein Riesenthema für junge Leute, die Hochzeit, dass die Zähne da toll sind. Spannend. Also bitte, ich hoffe, ich habe es gesagt, bitte macht keine Bleaching-Exzesse, haltet euch genau an die Vorgaben.
Ja, spannend. Dann profitiert definitiv auch die Zahnmedizin vom Hochzeitsgeschäft. Hätte man jetzt so wahrscheinlich nicht gedacht. Aber verteilt sich wohl auf alle möglichen Branchen.
Das ist ehrlicherweise für uns. Es gibt keinen Brautaufschlag in der Zahnmedizin. Und man muss auch immer sagen, Ein guter Zahnarzt lässt da auch immer, ne, sagt immer, okay, was wünschst du dir, was ist möglich, und sagt dann nicht, ah, alles klar, und jetzt machen wir 1000 Veneers und alles kein Thema, sondern holt euch da ab, wo ihr es braucht, aber dass ihr happy seid. Und im besten Fall ist es ja auch schon vorher so, dass ihr vorher schon sagt, ah, ich bin schon ganz happy damit, ich brauche das gar nicht. Aber für wen das ein Riesenthema ist, die holen wir da auch ganz liebevoll ab, weil ganz ehrlich, wir sind auch Mädchen. Und in meiner Praxis sage ich immer, ich möchte das Brautkleid sehen. Ich finde immer noch, auch mit 45 Jahren und 20 Jahre Beziehung und über 10 Jahren verheiratet, finde ich es immer noch süß, die Mädels in ihren Hochzeitskleidern zu sehen. Da stehen wir auch alle noch, volles Programm, volles Ornat, und freuen uns für euch, dass das so ist. Und wenn wir dazu beitragen können, dann machen wir das. Und wenn ihr nur eine Zahnreinigung braucht oder einfach ein alles wird gut gehen, das machen wir genauso gerne. Also das ist kein monetäres Interesse, es ist ehrlich. Wir sind Mädchen, wir freuen uns, wenn ihr happy seid.
Schön, sehr schön. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für das tolle
Sehr,
Gespräch, die
sehr, sehr, sehr
spannenden
gerne.
Einblicke und auch für deine tollen Antworten. Ich bin mir sicher, dass hier heute alle irgendwas für sich mitnehmen konnten.
Es freut
Wir
mich
kommen,
total. Ja.
ja, also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir kommen jetzt zu meinen drei abschließenden Fragen an jeden Gast. Frage Nummer eins ist: Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Das ist schwer, es sind mehrere Sachen. Also ich brauche morgens meine Tasse Kaffee. Die brauche ich für meinen, das ist mein Chill-Mood, mein Start sozusagen. Ich brauche aber auch vor allem die Menschen in meinem Leben. Also ich bin ein Mensch, ich brauche Menschen, und ich liebe meine Familie, und ich liebe mein Team und meine Patienten. Also ich habe das vor allem in Corona gemerkt, wie sehr ich bin ein People-Lover. Ich mag Menschen um mich herum, ich mag den Austausch, ich mag die interessanten Gespräche. Das ist ganz eklatant wichtig für meinen Tag, ja.
Sehr schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Mehrere. Also da kann ich jetzt auch nicht so, weil ich bin ja ein Mensch genauso wie du. Ich habe ja mehrere Jobs. Ich bin einmal bin ich in meinem Beruf sozusagen als Zahnärztin. Da habe ich immer den Bock gehabt, Leute um mich drum zu haben, die mich besser machen, als ich war. Die an mich geglaubt haben, aber die mich auch gepusht haben und zum Teil auch echt genervt haben. Aber sie haben mich gut gemacht, und dafür bin ich sehr dankbar. Das Zweite ist, ich habe in meinem Leben einfach eine tolle Familie. Ich habe ein Kind, das ist für mich einfach emotional sehr wichtig gewesen, weil ich auch eine Brustkrebserkrankung bekommen habe mit Anfang 40, obwohl ich nichts in der Familie habe und keine Risikofaktoren. Und Menschen um sich rum zu haben, die einen lieben, die bringen einen auch durch solche tiefen Krisen. Und für mich war ganz klar meine Familie und mein Kind ein Grund zu sagen, ich werde das überleben, und nichts auf der Welt wird mich von meinem Kind trennen und auch von meinem Mann nicht. Und deswegen, das war tief einschneiden, und ich bin aus dieser Situation, so bin ich immer, ich mache immer, wenn was doof läuft, und das ist in meinem Leben auch durchaus Sachen nicht nach Plan gelaufen. Aber ich war letztens auf einem Vortrag, und da hat die Podcast-Chefin von Spotify gesagt, Failing Forward. Und das finde ich total wichtig, dass man, das mache ich mal im Team auch so, haben in der Praxis zum Beispiel auch den geilsten Fehler des Jahres, also den man gemacht hat, der kriegt einen Preis. Finde ich mega, weil die Mädels, wenn was passiert ist oder uns allen irgendwas passiert ist, und wir machen daraus was deutlich Besseres, wo wir gar nicht alleine drauf gekommen wären, das ist toll. Und ich bin heute auch einfach dadurch, dass ich diese Menschen alle um mich rum habe, mein Business habe, meinen Patienten habe, die mich immer wieder dazu bringen, dass ich besser werde, weil sie einfach Fälle haben, die ich lösen muss für sie, und die will ich auch richtig gut lösen und nicht nur so ein bisschen, sondern perfekt lösen für sie. Mein Team, das mich immer pusht, weil einfach immer unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Menschen um mich rum sind. Als Führungskraft wird man da gefordert. Und auch als Unternehmerin. Ich meine, wir bringen unsere Praxen durch Gesundheitsreform, durch Corona-Krisen, durch Wirtschaftskrisen, durch Arbeitnehmerkrisen, durch Fachkräftemangel und ich weiß nicht was Krise. Und da sehe ich mich auch als norddeutsches Mädchen auf der Brücke auf einem Schiff stehen und das Ding zu segeln und auf Kurs zu halten, egal von wo der Wind kommt. Und eben das auch privat zu machen, wenn man so gesundheitliche Challenges hat, da durchzugehen und zu sagen, ich habe so viel gelernt in meiner Krebserkrankung, und heute darf ich das eben als Speaker Leute empowern und Unternehmerinnen auch empowern oder Menschen, die eben Frauen vor allem, die Tools brauchen, die praktikabel sind, weil wenn einer zu mir sagt, mach 4 Stunden Cardio und 2 Stunden Kraftsport pro Woche, das packe ich einfach nicht mit Familie und Business. Ich brauche also andere Tipps, die aber genau sowas bringen, die besser sind als nichts und mit denen ich im besten Fall auch viel erreichen kann und gesund bleiben kann und eben eine geile Longevity habe. Das wünsche ich mir auch und das, da habe ich viel gelernt und das bin ich sehr dankbar, dass ich das machen darf und oder mit Leuten wie dir, Laura, in einem Podcast hier so schnattern darf. Das ist für mich, ich lerne davon und es ist für mich eine Inspiration, Menschen wie dich kennenzulernen und das ist einfach schön.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also das muss ich auch sagen, das liebe ich unter anderem an meinem Job, diese Podcast-Interviews, dass ich da wirklich die Möglichkeit habe, mich mit so tollen Menschen, mit Experten zu unterhalten. Also ja, finde ich wirklich, wirklich toll. Wir
Ja,
kommen zu
man kommt auch
meiner.
so also ganz anderen Leuten, ne? Also wenn ich in die
Ja,
Firmen komme, da
genau.
wäre ich ja nie hingekommen, ne? Und habe dann ganz andere Berufe, die ich sehe, ganz andere Sachen und kann da einfach sagen, ja, euch kann ich helfen, dass es für euch leichter, aber auch gesünder wird. Und ich möchte einfach, dass Frauen einfach, die müssen eine bessere Lifespan haben, als sie sie derzeit haben. Ne? Im Moment haben wir, wenn wir 83 Jahre alt, wenn wir 2022 geboren werden und sind 61 Jahre davon nur gesund. Das muss geändert werden. Und da habe ich einfach habe ich Spaß dran und habe einfach auch so viel gelernt und lerne jeden Tag dazu. Und so geht es mir aber eben in der Praxis auch und mit meiner Familie auch. Also meine Tochter wird älter oder unsere Tochter wird älter. Das ist auch echt schön zu sehen, die nächste Generation, wie sie reingeht, wie die ganz anders Sachen machen. Davon lerne ich auch echt viel.
Ja, voll schön. Meine letzte Frage ist, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Habt mehr Geduld miteinander und lacht ein bisschen mehr. Also dieses, ich merke das manchmal, wenn ich zur Praxis fahre, da hupt der eine den anderen an, oder der nächste brüllt den an. Ich finde dieses, dass wir auch permanent korrigieren müssen. Ne, deswegen versuche ich auch in der Zahnmedizin nicht zu sagen, so dieses, was wir alle von Zahnärzten können, sondern zu sagen, ich gebe euch Wissen an die Hand und dann entscheidet ihr, was ihr damit machen möchtet. Aber ich gebe euch das Wissen. Und das ist mir wichtig, dass ihr das habt. Und daraus könnt ihr dann was machen und könnt das nutzen und könnt auch sagen, nee, Christine, diesmal fanden wir es doof. Ist auch völlig okay. Aber dieses sich mehr empowern und sich unterstützen, egal ob es Frauen und Frauen oder wer auch immer ist, einfach zu sagen, mal Geduld zu haben mit dem anderen, um mal drauf zu gucken und nicht immer zu korrigieren und den Finger hochzureißen und eher lösungsorientiert als problemorientiert zu sein. Jemand hat mal in einem Interview gesagt, in einem Gespräch mit einem Engländer, hat der Engländer geantwortet, als er sagte, oh, ist so nett, so der Smalltalk hier in England. Und das erlebe ich auch immer in England. Und meinte der Engländer zu diesem Gesprächspartner, ich glaube, es war hier der Moderator von, ich glaube, NDR Talkshow, der gesagt hat, der Engländer hat dann zu ihm gesagt, ja, wir Engländer reden über Themen, ihr Deutsche redet über Probleme. Und das habe ich mir sehr angenommen und habe dann gedacht, das stimmt, da erwische ich mich manchmal auch bei, ne? So als Arzt im Gesundheitssystem, mit dem Kind in dem Bildungssystem, da ist man auch schnell über Themen dabei. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt, dass wir uns einfach mal auf Themen konzentrieren, auf Lösungen und einfach auch mal ein bisschen mehr lachen. Also ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz ab und an.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, dann sage ich wirklich nochmal vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir
Sehr
sehr viel
gerne, Laura.
Spaß
Ich
gemacht
danke
mit
dir
dir.
auch für deine Zeit und ich hoffe, dass deine Community hier tolle Sachen mitgenommen hat und es ihnen genauso Spaß gemacht hat wie mir mit dir.
Ja, ganz bestimmt. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.